Sehr geehrte Miriam Miranda, genau. Exzellenzen, meine Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Gäste, liebe Freundinnen und Freunde. Es ist mir eine besondere Freude und Ehre, Sie als Leiterin des Referats Lateinamerika und Karibik der Friedrich-Ebert-Stiftung zu dem heutigen Podiumsgespräch begrüßen zu können. Wir diskutieren über ein wichtiges Thema. Wie können wir eine weltweite Klimagerechtigkeit erreichen? Gemeinsam mit unseren Gästen möchten wir die verschiedenen Aspekte von Klimagerechtigkeit sowie die Rolle und Verantwortung von Akteuren auf der lokalen, nationalen und internationalen Ebene im internationalen Klimaschutz diskutieren. In Lateinamerika begeben sich Aktivistinnen mit ihrem Einsatz für den Umweltschutz häufig in Lebensgefahr. Honduras ist eines der gefährlichsten Länder weltweit. Dies gilt insbesondere für Menschenrechts- und Umweltaktivistinnen. Sie sehen sich einer zunehmenden Kriminalisierung sowie Bedrohungen, Verfolgungen und sogar Ermordungen ausgesetzt. Ein ausreichender Schutz von Menschenrechtsaktivistinnen ist dringend vonnöten. Darüber hinaus ist der Zugang zu Informationen und juristischen Mitteln für zivilgesellschaftliche Akteure für eine effektive öffentliche Beteiligung in der Klimapolitik erforderlich. Mit dem Escazú-Abkommen von 2018 wurden in Lateinamerika hierfür Möglichkeiten geschaffen. Seine Ratifizierung steht jedoch in den meisten Ländern noch aus. Anlass für die heutige Veranstaltung ist die Verleihung des Menschenrechtspreises der Friedrich-Ebert-Stiftung an Miriam Miranda von der Organización Fraternal Negra de Honduras, die Schwarze Brüderliche Organisation von Honduras, OFRANE. Die Preisverleihung durch den Vorsitzenden der Friedrich-Ebert-Stiftung, Kurt Beck, findet im Anschluss an diese Podiumsdiskussion statt. Und natürlich sind Sie alle auch zu diesem zweiten Teil des Abends eingeladen. Liebe Miriam, ich möchte dich ganz herzlich hier bei uns in der Friedrich-Ebert-Stiftung begrüßen und dir zu deinem Einsatz für das Volk der Garifuna sowie für die Bekämpfung der Folgen des Klimawandels gratulieren und dich bestärken, diesen Kampf fortzusetzen. Meine Damen und Herren, mit unserer gesellschaftspolitischen Arbeit in Lateinamerika und der Karibik, aber auch weltweit, wollen wir Demokratie, soziale Gerechtigkeit und Frieden und Sicherheit fördern. Bei dieser Arbeit sind die Menschenrechte und die internationalen menschenrechtlichen Normen entscheidende Referenzpunkte. Wir treten entschieden für die Menschenrechte ein und üben Solidarität mit denjenigen, die sich oft unter großen persönlichen Risiken, wie die diesjährige Preisträgerin Miriam Miranda, für ihre Verwirklichung einsetzen. Die Klimakrise bedroht unsere Ökosysteme sowie die Lebensgrundlagen von Millionen von Menschen weltweit. Die Klimakrise bedroht aber auch die Menschenrechte, bürgerliche, politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Der Klimawandel macht ein freies und sicheres Leben für viele Menschen zunehmend unmöglich. Die Folgen des Klimawandels gefährden auch die Menschenrechte, die menschenwürdige Lebensgrundlagen garantieren, wie das Recht auf Gesundheit, das Recht auf Wohnen und das Recht auf Zugang zu sauberem Wasser und Hygiene. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass von 2030 bis 2050 jedes Jahr 250.000 Menschen an den Folgen des Klimawandels sterben könnten. Indigene Völker sind dabei besonders stark betroffen, weil ihre Lebensräume und ihre Selbstbestimmung in Gefahr geraten. Genau dies passiert derzeit in der Gemeinde der Garifuna in Honduras, für deren Rechte Miriam Miranda kämpft. Liebe Gäste, wir sind gegenwärtig Zeuginnen und Zeugen von einer sich verstärkenden weltweiten Ungleichheit und Ungerechtigkeit aufgrund der Folgen des Klimawandels. Gleichzeitig erleben wir in Deutschland und Europa durch die Proteste von Fridays for Future die zunehmende Forderung der Bürgerinnen und Bürger, dass gerade reiche Industrienationen wie Deutschland mehr Verantwortung zur Begrenzung des Klimawandels übernehmen und somit ihren Beitrag für eine weltweite Klimagerechtigkeit und auch Generationengerechtigkeit leisten. Denn wir in Deutschland und Europa leben nicht nur über unsere Verhältnisse, sondern auch über die Verhältnisse anderer Weltregionen. Das nun folgende Podiumsgespräch soll einen Raum bieten, in dem wir diskutieren, wie wir eine weltweite Klimagerechtigkeit erreichen können. Das globale Klimaabkommen von Paris von 2015 unterstreicht die Notwendigkeit einer nachhaltigen Zukunft für alle. Gerade die ärmsten und verletzlichsten Staaten, die am wenigsten zum Klimawandel beitragen, leiden jedoch oft am stärksten unter den Folgen. Klimagerechtigkeit bedeutet auch, dass die hauptsächlich für die weltweiten CO2-Emissionen verantwortlichen Staaten und Unternehmen betroffene Staaten bei der Bewältigung von klimabedingten Schäden und Verlusten unterstützen. Bei der diesjährigen COP25, die nun in Madrid stattfindet, sollen die Staats- und Regierungschefs zu einer ambitionierten Steigerung ihrer nationalen Klimaschutzbeiträge bewegt werden. Diese sind aktuell noch nicht mit dem Ziel, die globale Erderwärmung auf maximal 2 Grad, besser noch 1,5 Grad zu begrenzen, in Einklang gebracht worden. Nur mit einem entschlossenen Handeln können wichtige Schritte in eine klimagerechte und treibhausgasneutrale Zukunft getan werden, von der alle Menschen weltweit profitieren. Durch den Abend wird uns heute die Journalistin Shelley Kupferberg führen, an die ich nun übergebe. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich für Ihr Kommen und für Ihr Interesse und wünsche uns einen spannenden Abend.
Ja, herzlichen Dank, Valeska Hesse. Sie ist Leiterin des Referats Lateinamerika und Karibik hier bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und damit darf auch ich Sie ganz herzlich willkommen heißen. Aus aktuellem Anlass dachte ich gerade, vergessen Sie bitte nicht, Ihre Smartphone nach der Veranstaltung wieder anzumachen. Und freue mich, heute zu einem solch schönen und wichtigen Anlass hier zusammengekommen zu sein, der Verleihung des Menschenrechtspreises der Friedrich-Ebert-Stiftung an Miriam Miranda und ihre unermüdliche, mutige, engagierte Arbeit für Menschenrechte und Umwelt. Liebe Miriam, wir werden über Ihre Arbeit heute einiges erfahren. Darüber hinaus, das wurde gerade schon angedeutet, wollen wir in eine fachliche Diskussion, die ein wenig vom lokalen, nationalen ins internationale geht und zum Thema Klimagerechtigkeit, ein wenig eintauchen in diese Materie, bevor es dann in die feierliche Preisübergabe geht. Ich darf Ihnen zwei Frauen vorstellen, die hier schon am Ackern sind, hier oben in der Box. Herzlichen Dank an Astrid Fischer und Claudia Müller, die heute für uns vom Spanischen ins Deutsche, vom Deutschen ins Spanische simultan übersetzen. Ein Applaus. Ja, mein Name ist Shelley Kupferberg, das wurde schon kurz erwähnt. Ich freue mich heute sozusagen die moderative, festliche Rahmung dieses Menschenrechtspreises zu übernehmen und darf aber zunächst an meinen Kollegen Malte Kreuzfeld jetzt übergeben. Malte Kreuzfeld kennen Sie sicherlich von der Taz. Er arbeitet in Berlin als Redakteur im Ressort Wirtschaft und Umwelt und sein Schwerpunkt dort ist auch die Energie- und Klimapolitik. Und dabei hat er einerseits die offizielle Politik, andererseits aber auch die vielfältigen zivilgesellschaftlichen Proteste zu diesem Thema immer im Blick, ist also genau der richtige Mensch heute, um ein wenig einzusteigen in die Materie. Ich übergebe jetzt an Malte Kreuzfeld.
Ja, dann auch von mir nochmal einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind, um eben bevor jetzt hier gleich die große Preisverleihung losgeht, noch ein bisschen zu diskutieren. Denn es ist ja eine sehr spannende Zeit für Klimaberichterstatter wie mich einerseits. Die Klimakrise wird immer bedrohlicher und immer deutlicher im Norden genauso wie im Süden. Gleichzeitig gibt es ermutigende Zeichen. Die Bewegung für Klimagerechtigkeit wird stärker. Sowohl in Lateinamerika erleben wir viele Proteste, als auch eben hier im Norden mit Fridays for Future und anderen eine sehr starke und aktive Gegenbewegung. Aber so richtig Ergebnisse bringt das bisher noch nicht. Die Politik macht ja im Wesentlichen erstmal weiter wie bisher. Sowohl unsere Bundesregierung als auch auf internationaler Ebene bei den Klimakonferenzen warten wir ja immer noch auf die ganz großen Durchbrüche, dass die Versprechen, die man sich da gegeben hat, vor 4 Jahren in Paris irgendwann mal Wirklichkeit werden. Darum ist es ein sehr spannender Zeitpunkt, finde ich, heute für so eine Diskussion, wo wir mit Klimaaktiven aus dem Norden, aus dem Süden, aus verschiedenen Organisationsformen und verschiedenen Zusammenhängen so ein bisschen Erfahrungen austauschen und diskutieren wollen. Ich freue mich also sehr, dass wir diesen wunderschönen Anlass der Verleihung des Menschenrechtspreises an Miriam Miranda nutzen können, um erstmal noch so ein bisschen über gemeinsame Strategien vielleicht reden zu können. Was muss passieren, damit Klimaschutz und Klimagerechtigkeit weltweit endlich vorankommen? Was können die Aktivistinnen und Aktivisten aus unterschiedlichen Bereichen, aus unterschiedlichen Regionen dieses Planeten dabei voneinander lernen und wie können sie kooperieren? Und um diese Diskussion zu führen, haben wir eben außer Miriam, Mirinda, drei weitere Diskutanten. Als erstes würde ich aber Miriam auf die Bühne bitten. Sie ist ja eben schon vorgestellt worden. Sie ist Ihnen sicherlich auch allen bekannt, sonst wären Sie heute ja vermutlich gar nicht erst hier. Seit 30 Jahren aktiv bei Ofrané für Menschenrechte, für Frauenrechte, für Minderheitenrechte, für Umweltschutz, gegen Enteignung von Bodenschätzen, gegen den Klimawandel in all seinen Auswirkungen, für ihr Engagement immer wieder bedroht, entführt und angeklagt, davon aber sich nicht hat abschrecken lassen und deswegen auch heute Abend hier. Herzlich willkommen, Miriam Miranda. Mit ihr diskutiert Sabine Minninger. Sie ist Referentin für Klimapolitik bei der Organisation Brot für die Welt und dort mit den Schwerpunkten klimabedingte Schäden und Verluste, also der Loss and Damages Prozess, der auch bei den Klimakonferenzen immer eine wichtige Rolle spielt, für klimabedingte Migration, für den UN-Klimaprozess, der ja im Moment auch jetzt gerade wieder losgeht, wahrscheinlich auch schon auf dem Sprung nach Madrid in diesen Tagen. Und sie kennt die Situation aber nicht nur hier im Süden aus der Sicht einer Hilfsorganisation, sondern nicht nur hier im Norden aus der Sicht einer Hilfsorganisation, sondern auch im Süden aus eigener Anschauung. Denn vorher war sie für den Evangelischen Entwicklungsdienst 8 Jahre lang in Südostasien und im Südpazifik tätig. Herzlich willkommen, Sabine Minninger. Unser dritter Gast auf dem Podium ist Felix Kaminski. Er ist der Jüngste in der Runde, studiert nachhaltige Energieversorgung in Stuttgart und ist UN-Jugenddelegierter für nachhaltige Entwicklung. Das heißt, er besucht auch viele internationale Konferenzen, hält Vorträge über die UN-Nachhaltigkeitsziele, über die UN-Umweltziele. Und nebenbei ist er auch engagiert bei den Jusos und in der SPD, kennt also auch die Mühen der Parteipolitik, solche großen Beschlüsse, die auf internationalen Konferenzen gefasst werden, dann auch vor Ort umzusetzen oder auch nicht. Herzlich willkommen, Felix Kaminski. Der vierte Stuhl ist vorgesehen für Frederik Moch vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Er stößt hoffentlich in ein paar Minuten zu uns. Ich habe eben den SMS gekriegt, er sitzt im Taxi, er kommt direkt aus Stockholm und ist unterwegs hierher, wird also hoffentlich in Kürze hier eintreffen. Er ist beim Deutschen Gewerkschaftsbund zuständig für Strukturpolitik, also für alles, was auch die klimabedingten Veränderungen, die es auch hier in Deutschland gibt, möglicherweise bedeutet, für die sogenannte Just Transition, den Kohleausstieg, den Deutschland hat er intensiv mit begleitet. Daneben ist er auch noch Lehrbeauftragter hier an der Hochschule für Wissenschaft und Technik. Für ihn klatschen wir dann gleich nochmal, wenn er kommt. Also Frederik Moch. Ja, und dann wollen wir auch gleich einsteigen. Und ich würde zunächst das Wort an Miriam Miranda richten und von Ihnen gern wissen wollen, wie läuft denn die klimapolitische Debatte in Honduras im Moment ab? Welche Rolle spielt für Sie dort das Konzept der Klimagerechtigkeit, über das wir hier ja auch reden wollen heute?
Ja, recht herzlichen Dank. Ich glaube, Sie müssen sich jetzt die Kopfhörer aufsetzen, wenn Sie das Spanische nicht verstehen. Ich möchte Ihnen recht herzlich für die Gelegenheit danken, heute vor Ihnen zu sprechen. Ich glaube, diese Diskussion findet gerade zum richtigen Zeitpunkt statt. Nicht nur, weil wir kurz vor dem Madrider Klimagipfel stehen, sondern auch, weil es ein Thema ist, das vor allem auch die Jugend betrifft. Es freut mich, dass du heute hier bist, Felix Kaminski. Denn es geht jetzt um die Zukunft. Es geht nicht nur noch darum zu sagen, dass die Jugend die Zukunft ist. Die Zukunft ist die Jugend ist die Gegenwart. Denn das, was wir heute tun, ist praktisch der Weg in die Zukunft. Man spricht sehr viel von Klimagerechtigkeit. Ich finde diesen Begriff sehr gut, denn normalerweise wird von Klimawandel gesprochen, aber es wird nicht von Klimagerechtigkeit gesprochen. Ich glaube, wenn wir über die derzeitige Krise in der Welt sprechen, müssen wir 2, 3 wichtige Themen in diesem Zusammenhang ansprechen. Zunächst müssen die Rechte der Natur und die Menschenrechte über allen anderen Rechten stehen. Denn das Recht auf Natur und die Menschenrechte müssen die Grundlage für das Überleben der Menschheit darstellen. Und wenn das nicht klar ist, dann wird es keine Politik geben und wird es auch keine Veränderungen im Zusammenhang mit der Klimakrise geben. Derzeit haben wir eine sehr schwerwiegende und komplizierte Situation vor uns, denn es werden falsche Lösungen in der Klimapolitik aufgestellt, im Sinne, dass jetzt keine wahrhaftigen Lösungen definiert werden und unsere Regierungen eigentlich die falschen Lösungen für die Klimakrise aufstellen. Ein ganz klares Beispiel ist die Finanzierung von Projekten, die dann von Regierungen umgesetzt werden sollen. Aber gleichzeitig werden dann auch extraktivistische Politiken mitfinanziert, die eigentlich die Ausbeutung der Natur zur Folge haben. Und das ist keine Lösung für mich. Und deshalb glaube ich, dass in diesem Zusammenhang auch keine wahre Politik gefahren wird, um die Klimakrise, den Klimawandel überhaupt zu lösen. Darüber müssen wir diskutieren. Und ich bin sicher, dass wir auch auf dem nächsten Gipfel in Madrid darüber diskutieren werden. Und auf der anderen Seite glaube ich, sollten wir auch über die Rolle der Unternehmen sprechen. Die Regierungen sind reine Verwalter, Manager. Sie stehen im Dienste der großen multinationalen Unternehmen und die Interessen der multinationalen Unternehmen stehen über den Interessen der Gemeinschaften. Das ist ein klares Problem, zum Beispiel in Honduras. Die Rechte der Unternehmen stehen über den Rechten der Gemeinschaften. Wir werden kriminalisiert und wenn wir zum Beispiel uns für die Verteidigung unserer natürlichen Rechte und unserer natürlichen Räume einsetzen, werden wir an den Pranger gestellt.
Der Aktivisten bei Ihnen zu Hause. Wie stark ist die Bewegung und schaffen Sie es denn, diesen Interessen der Unternehmen was entgegenzusetzen, von denen Sie gesprochen haben?
Ja, wir müssen also auch anerkennen, dass die Verteidigung des Lebens und der natürlichen Ressourcen als Straftat angesehen wird. Und es gibt deshalb auch Morde, Verfolgungen von Aktivistinnen, die wir uns einsetzen für die Rechte der Erde, für unser natürliches Umfeld. Sie kennen sicher den Fall von Berta Cáceres, eine Aktivistin, die 27 Jahre mitgekämpft hat. Sie ist ermordet worden, weil sie einen Fluss verteidigt hat. Ein Fluss, eine Quelle des Lebens. Und das zeigt, inwieweit die Rechte und die Interessen der Unternehmen über den Rechten der Natur und der Menschen in unserem Land stehen. Und umso wichtiger ist, dass wir uns für die Interessen der Menschen und für die natürlichen Ressourcen einsetzen. Noch was?
Ich würde zunächst dann mal jetzt die nächste Frage an Felix Kaminski richten. Und bevor wir da weiter diskutieren, auch wie Sie mit diesen Widerständen umgehen, da würde ich gerne auch gleich noch näher drauf kommen. Aber zunächst mal von Ihnen hören, Sie erleben die Klimadebatte ja von einem anderen Kontinent aus und auch als Vertreter einer anderen Generation. Ich wollte mal hören, in der jüngeren Generation jetzt, welche Rolle spielt denn da dieses Konzept der Klimagerechtigkeit? Ist das auch für Sie, was womit Sie was anfangen können und was zum Beispiel in diesen Debatten von Fridays for Future oder Extinction Rebellion, Ende Gelände und so weiter eine große Rolle spielt?
Ja, selbstverständlich, weil man die Klimafrage so gravierend, wie sie gerade ist, wir laufen gerade auf eine absolute Katastrophe zu, wenn wir so weitermachen wie bisher, wenn wir immer mehr Treibhausgasemissionen in die Atmosphäre reinblasen, dann kommen wir auf eine absolut katastrophale Situation. Aber da ist natürlich das Konzept, dass wir eben Klimagerechtigkeit brauchen. Und das bedeutet für mich eben auch, dass es auch eine Frage von Generationengerechtigkeit ist. Das bedeutet eindeutig nicht, dass es jetzt ein Generationenkampf ist, jung gegen alt oder sowas, sondern wir müssen eben in allen gesellschaftlichen Generationen diejenigen finden, die eben da progressiv vorangehen wollen. Deswegen explizit nicht die Jungen gegen die Alten. Und ich finde, das sieht man auch ganz eindeutig an Miriam Miranda, wie engagiert sich sie dafür einsetzt. Und das ist wirklich ein super tolles Engagement. Und mit diesen Leuten wollen wir gerade natürlich auch als junge Generation zusammenarbeiten. Und da ist es eben extrem wichtig, dass wir da als Generation auch an einem Strang ziehen und da tatsächlich alle Wege gehen. Durch politischen Aktivismus, aber genauso durch institutionelles Engagement natürlich auch. Ich komme jetzt natürlich von einem anderen Kontinent und bin in einer super privilegierten Situation aufgewachsen. Für uns ist es überhaupt gar kein Problem, auf die Straße zu gehen. Und selbst wenn wir es fürchten müssen, möglicherweise eine Fehlstunde im Zeugnis eingetragen zu bekommen, dann ist es auf keine Art und Weise vergleichbar mit dem, was eben andere Aktivistinnen und Aktivisten in anderen Kontinenten durchmachen müssen. Wir haben das ganz eindrucksvoll erlebt bei der UN-Umweltversammlung, die hat dieses Jahr im März in Nairobi stattgefunden und dort haben wir eben versucht, auch einen Fridays for Future Protest zu organisieren, was super schwierig war, gerade weil das Privileg eben auf Demonstrationsfreiheit auch dort eingeschränkt war und wir da wirklich mit der Polizei verhandeln mussten und es extrem schwierig von uns war. Also Dinge, die wir eigentlich so aus Deutschland gar nicht kennen.
Dankeschön. Sabine Minninger, wie sehen Sie das Thema? Sie kennen ja die Situation im Norden wie im Süden. Sie kennen es aus der Sicht einer Hilfsorganisation. Wie erleben Sie das Ganze denn? Welche Verantwortung trägt der Norden für den Süden, für den globalen Süden, um Klimagerechtigkeit herzustellen? Und was sind die wichtigsten Schritte, die dafür getan werden müssen?
Ja, meine Organisation Brot für die Welt setzt sich dafür ein, dass die internationale Klimapolitik sich nach den Bedürfnissen der ärmsten und verletzlichsten Bevölkerungsgruppen ausrichtet und natürlich auch den Bedürfnissen der zukünftigen Generationen. Ich will sagen, das eine schließt das andere nicht aus. Wir sind nicht entweder nur für den globalen Süden oder hier im Norden für die zukünftigen Generationen, denn wie die Klimakrise jetzt schon den globalen Süden sozusagen betrifft, daran lesen wir doch nur ab, wie es uns hier gehen wird, wenn wir so weitermachen wie bisher. Denn der globale Süden ist ja nur deshalb als erstes betroffen, aufgrund, auch der geografischen Risikoexposition. Das kommt mit dazu, ein paar Länder liegen, etwas ungünstig auf diesem Planeten, was den Klimawandel angeht. Aber vor allen Dingen sind die Menschen verletzlich aufgrund ihrer Armut. Wenn dieser Schritt übergangen wird und wir kommen so weit, dass wir 3 Grad globale Erwärmung auch in Deutschland zu spüren bekommen, dann hilft uns unser Geld auch nichts mehr. Wir haben im Moment noch die finanziellen Ressourcen, uns halbwegs gut anzupassen. Und trotzdem erleben wir ja hier auch schon an gewissen Punkten die Grenzen der Anpassung. Und die sind im globalen Süden natürlich schon längst erreicht. Ob es jetzt Bangladesch zum Beispiel ist oder die niedrig liegenden Pazifikinseln im Pazifik. Wir haben in den letzten Wochen, es sind nur 3 Wochen her, erlebt, dass in Ostafrika 2,5 Millionen Menschen von einer Flut betroffen waren. Ist hier in der deutschen Presse kaum durchgedrungen. Kurz davor, eine Woche zuvor, hat in Bangladesch der Zyklon Bulbul Bangladesch und Indien stark verwüstet. 1,8 Millionen Menschen mussten ihre Häuser verlassen aufgrund des Zyklons. Auch das kommt hier gar nicht mehr in die Presse durch. Und das ist natürlich tragisch, weil dann auch die Spendenbereitschaft sinkt. Und wir mittlerweile erleben, wir haben Jahrhundertkatastrophen mittlerweile 2-mal die Woche. Wie soll man das eben bewältigen? Und was muss getan werden? Dann komme ich gerne direkt zu den Weltklimaverhandlungen zu sprechen, weil das ist seit 11 Jahren meine Spielwiese. Und dort erleben wir eben keinen Durchbruch, weil jeder seine Interessen schützt und sehr kurzsichtig schützt. Und wir erleben, auch Deutschland gehört nicht, bei weitem nicht mehr zu der vordersten Front der Ambitionierten. Im Gegenteil, wir sind mittlerweile im Mittel- bis Hinterfeld gelandet, zusammen mit der Europäischen Union. Unsere Klimaziele sind nicht vereinbar mit 1,5 Grad und die G20-Staaten sind verantwortlich für 80% der globalen Emissionen und bekommen es nicht hin, einen drastischen Cut einzuleiten. Was wir brauchen, ist im Grunde genommen in den nächsten 10 Jahren den Ausstieg aus den fossilen Energien. Das ist die Wahrheit und die Wahrheit kommt, weil die Klimawissenschaft uns das sagt und nicht, weil wir uns das selber ausdenken. Das sind wissenschaftliche Fakten, die können wir nicht ignorieren und dann natürlich muss der globale Süden ausreichend finanziell unterstützt werden, sich der Klimakrise anzupassen, damit weitere humanitäre Katastrophen infolge des Klimawandels eben minimiert werden.
Worauf führen Sie es denn zurück, dass die Erkenntnisse auch bei uns so wenig zu politischen angemessenem Handeln führen?
Ja, soll ich rechts außen anfangen? ein globales Problem braucht eine globale Lösung. Und rechtsorientierte Parteien, die nur auf Nationalismus setzen, möchten natürlich in keinster Weise ein Problem anerkennen, das den Multilateralismus voraussetzt. Man kann die Klimakrise nur mit vereinten Kräften bewältigen. Aber kommen wir zum Mittelfeld. Und das betrifft ja nun mal viel mehr Menschen. Es ist tatsächlich, glaube ich, ein Problem, dass den Menschen hier Ängste eingejagt wird, dass sie ihren Lebensstil ändern müssen. Und es wird immer nur über die Kosten geredet, was Klimaschutz kostet. Und kann man das den Deutschen zumuten, statt mal über die Kosten zu reden, wenn wir nichts tun? Weil das können wir uns überhaupt nicht leisten. Und wenn wir aber investieren in Klimaschutz, haben wir so viele positive Nebeneffekte, wie zum Beispiel neue Arbeitsplätze. Und das fällt in dieser aktuellen Debatte in Deutschland doch auch komplett in den Keller. Man redet darüber, dass man eine kleine Anzahl von Arbeitsplätzen, die nun mal von den Fossilen direkt abhängig sind, schützen möchte, ohne darauf einzugehen, wie viele Arbeitsplätze wir eigentlich bei den Erneuerbaren verhindern und welche Kosten wirklich auf uns zukommen, wenn die Versicherungen irgendwann sagen, klar, zahlen wir für den Schäden eurer Häuser, aber ihr könnt euch die Versicherungsprämie pro Jahr nicht mehr leisten. Das ist nicht mehr machbar.
Sie haben es angesprochen, der Kampf derjenigen, die dann vielleicht ihre Arbeitsplätze verlieren. Das wäre jetzt der Punkt, wo wir den Frederik Moch bräuchten, aber wir merken uns das mal für gleich, würde ich sagen. Und machen nochmal. Ja, Sie wollen direkt einhaken?
Sie,
ja, also ich glaube, dass eine der großen Herausforderungen darin liegt, festzustellen, dass wir einfach nur eine Erde haben. Wir haben einfach nur eine Erde und die müssen wir retten. Darum geht es. Dieses Lebensmodell, das jetzt existiert, dieses Entwicklungsmodell muss einfach nochmal überprüft werden. Denn dieses Entwicklungsmodell, das überall umgesetzt wurde, ist einfach nicht haltbar. Und darüber wird nicht gesprochen. Und wenn wir darüber reden würden, dann würden wir feststellen, es geht nicht. Denn dieses Entwicklungsmodell zerstört unsere Grundlage und gefährdet die Menschheit. Und es gibt so viele Gipfeltreffen, ein Gipfeltreffen nach dem anderen, aber es wird keine Verantwortung übernommen. Und warum nicht? Weil die Unternehmen alles Mögliche tun und alles Mögliche finanzieren, damit es eben keinen Wandel gibt. Und warum? Weil die wirtschaftlichen Interessen wichtiger sind als die Interessen der Menschheit und das, was wir benötigen. Und Felix, ich denke, nun, es geht gar nicht mehr darum, solidarisch zu sein und dass wir solidarisch sein müssen zwischen den Generationen. Nein, es geht darum, dass wir uns alle zusammentun müssen, um das Leben selber zu schützen. Das künftige Leben, denn es ist wirklich etwas sehr Ernstes. Es geht nicht nur darum, dass wir solidarisch sind. Es geht darum, dass wir wirklich kämpfen. Wir müssen etwas tun. Und ich habe wirklich sehr große Hoffnung, dass, weil das passiert, was mit dem Klima passiert, Samine, dass wir vielleicht wirklich unsere Politik ändern. Also entweder wir lassen zu, dass wir uns selber zerstören, oder wir unternehmen jetzt radikale Aktionen, um etwas zu verändern. Und ich denke, darüber müssen wir sprechen. Und wie kann es sein, dass es ein Gipfeltreffen nach dem anderen gibt, aber es gibt keine Aktion? Man trifft sich nur, aber es gibt nichts. Und wir brauchen Aktionen vom Lokalen, vom Nationalen aus, aber auch im internationalen Bereich. Und ich denke, das ist wirklich sehr wichtig, dass wir wirklich den Finger auf die Wunde legen. Was ist das richtige Problem? Warum gibt es keine Veränderungen? Warum gibt es keine Politik, die tatsächlich einen Wandel herbeiführen und die Zukunft gewährleisten? Nun, sehr viele Menschen glauben nicht an das, was passiert. Das Bewusstsein besteht nicht und die sagen, ach, das passiert woanders. Das ist, was Sabine auch gesagt hat, die Risiken im Norden. Man glaubt nicht daran, aber wir erleben es doch, wir sehen es doch. Es ist doch nicht nur der Süden. Es ist nicht nur der Süden, der dafür sich einsetzen muss, dass die Umwelt geschützt wird, sondern auch der Norden. Denn die Katastrophe wird es nicht nur im Süden geben, sondern auch im Norden. Und dafür brauchen wir keine Filme, denn wir erleben es tagtäglich.
Wir müssen radikaler werden und noch aktiver werden. Wie könnte das denn genau aussehen? Was müsste aus Ihrer Sicht passieren, sowohl hier bei uns als auch im Süden, damit sich diese Politik ändert? Wo ist der entscheidende Hebel, an dem man ansetzen muss?
Ich denke, nun, ich finde, dass jene, die für die Umweltkatastrophen und Klimakatastrophen zuständig sind, eigentlich die Verantwortung übernehmen müssen. Und wir wissen, wer es ist. Es sind nicht die Menschen, die am Existenzminimum sind, die dafür verantwortlich sind, sondern es sind Unternehmen. Und wir kennen diese Unternehmen. Und es ist ihnen egal, weil für sie ist wichtig Gewinne, Geld. Und in unseren Regierungen muss man einfach sehen, dass die falsche Politik und die falschen Projekte unterstützt werden. Und was muss der Norden jetzt machen? Was muss die internationale Gemeinschaft machen, damit wir tatsächlich gewährleisten können, dass die Unternehmen, die zum Beispiel die Umwelt zerstören in meinem Land, warum kann es sein, dass die im Norden grüne Unternehmen sind und in unserem Land die Umwelt zerstören? Es ist also wirklich eine sehr heikle Situation, denn wir reden nicht wirklich über das, was geschieht. Und wir sind dabei, uns tagtäglich unser Leben zu riskieren. Aber was ist mit den ganzen Generationen? Und es werden einfach keine wirklichen verantwortungsvollen Entscheidungen getroffen, um die Erde und um die Menschen zu schützen. Wenn wir verschwinden, wird sich die Erde wieder regenerieren. Aber wir werden dann nicht mehr da sein. Wir werden uns dann zerstört haben. Und deswegen ist es notwendig, dass die öffentliche Politik, die im Norden entwickelt wird, tatsächlich dazu beiträgt, dass wir überall eine Grundlage, eine Mindestgrundlage schaffen, um uns diese Herausforderung des Klimawandels tatsächlich stellen zu können.
Nachholen, was wir eben schon gemacht haben, nämlich Frederik Moch ganz herzlich begrüßen. Vorgestellt habe ich ihn schon, aber jetzt ist er auch persönlich da. Herzlich willkommen. Und auch gleich in die Diskussion einbeziehen. Es ist hier jetzt in den ersten 10 Minuten, Viertelstunde, die wir jetzt schon diskutiert haben, schon mehrmals vorgekommen, dass Unternehmen eine negative Rolle spielen, immer noch beim Klimawandel, und dass Kritik kam hier, dass diejenigen, die vielleicht was verlieren durch den Wandel, Arbeitsplätze oder Ähnliches, sehr viel lauter sind oft als diejenigen, die was gewinnen durch Klimaschutz. Und die Frage wäre, wo sehen Sie denn die Rolle der Gewerkschaften in diesem internationalen Kampf um Klimagerechtigkeit? Auf der Seite derjenigen, die da vorangehen, oder auf denen, die da auch manchmal so ein bisschen bremsen?
Ja, erstmal einen schönen guten Abend von meiner Seite. Entschuldigen Sie, dass ich zu spät bin und dass ich nicht so eine gute Stimme heute mitgebracht habe. Die ist so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Auf die Frage habe ich schon fast gewartet, muss ich sagen, weil die wird uns natürlich immer gestellt. Wo sehen sich die Gewerkschaften bei dem Thema? Für uns ist, glaube ich, ganz wichtig, erstmal festzustellen, dass das Klimathema eine soziale Frage auch ist. Es ist eine soziale Frage, was häufig untergeht. Das ist deutlich geworden an dem Thema Menschenrechte gerade, aber das ist natürlich auch vor dem Hintergrund von Verteilungsfragen beispielsweise eine wichtige Rolle. Deshalb engagieren sich Gewerkschaften weltweit beim Thema Klimaschutz. Wir werden auch mit einer großen internationalen Delegation wieder in Madrid vor Ort sein und dafür werben, dass die notwendigen Veränderungen, die stattfinden müssen, um das Klimaabkommen von Paris auch mit Leben zu füllen, verbunden werden mit einem gerechten Strukturwandel. Weil am Ende des Tages sollten wir uns nicht auf die Debatte einlassen, dass das eine gegen das andere gestellt wird. Natürlich gibt es Zielkonflikte, die haben wir auch mit unseren Brüdern und Schwestern in den Gewerkschaften. Aber am Ende des Tages muss man gucken, dass man diese Zielkonflikte auflöst. Wir beispielsweise als Deutscher Gewerkschaftsbund engagieren uns natürlich konkret bei dem, was hier in Deutschland gerade diskutiert wird. Möglicherweise wird es im weiteren Verlauf auch noch eine Rolle spielen. Und wir haben auch ganz konkret beispielsweise Austausche über Erfahrungen, die wir hier machen mit unseren Kolleginnen und Kollegen im globalen Süden, aber auch in anderen osteuropäischen Ländern, die natürlich stark auch von Veränderungen betroffen sind und wo wir gemeinsam gucken, wie können wir diesen Weg so gehen, dass wir ich sag mal, das Thema Klimagerechtigkeit wirklich auch von beiden Seiten mit Leben füllen.
Und wie machen Sie das bei den Gewerkschaften? Die kämpfen ja normalerweise erstmal für die Interessen ihrer Mitglieder. Fällt das da schwer, auch für so eine internationale Klimagerechtigkeit Verständnis zu wecken, weil das ja eben auch heißen wird, wir müssen mehr abgeben und uns mehr einschränken?
Na, ich würde mal eines festhalten. Am Ende des Tages sieht man im Moment, dass der Klimawandel natürlich vor allen Dingen in seinen Auswirkungen die arbeitenden Menschen schon im globalen Süden trifft. Aber es ist natürlich am Ende des Tages nur die Frage der Zeit, bis sich das auch stärker in Europa deutlich macht. Das heißt, das ist eine Frage der internationalen Solidarität, sich natürlich auch diesem Thema hier zu stellen, so schwer wie das ist im Einzelfall. Aber es ist natürlich keine Alternative, weil diese Entwicklung, die müssen wir gemeinsam gehen. So, die Zielkonflikte sind da, das ist klar. Aber wir sagen ganz klar als DGB, als Europäischer Gewerkschaftsbund, als Internationaler Gewerkschaftsbund, nur wenn wir versuchen, gemeinsam diese Zielkonflikte zu bearbeiten, dann können wir am Ende des Tages irgendwie zu Lösungen kommen, im Ausgleich zwischen dem globalen Süden und dem Norden. Wir werben dafür, dass beispielsweise die Bundesregierung auch ihren Verpflichtungen nachkommt, der Klimafinanzierung. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Wenn wir als Akteur in Deutschland, der ja ein gewisses Gewicht hat, auch gegenüber der Bundesregierung solche Themen versucht zu setzen.
Danke. Felix Kaminski, wir haben es ja gemerkt, es ist in Deutschland trotz Massenprotesten auf der Straße, 1,5 Millionen Menschen gleichzeitig auf der Straße diese Woche, übermorgen vielleicht wieder, vermutlich nicht ganz so viele, aber es gibt eine Menge Druck, mehr als je zuvor. Und es ist trotzdem nicht gelungen, dass das Ganze zu irgendeinem angemessenen Politikreaktion führt. Was ist denn da aus Ihrer Sicht schiefgegangen und was muss vielleicht noch passieren, damit am Ende doch mal das passiert, was nötig wäre?
Genau, Sabine Minninger und Miriam Miranda haben das ja gerade schon ganz gut gesagt. Wir haben ganz, ganz viele internationale Konferenzen, Gipfeltreffen und sehen einfach, dass wir dort nicht wirklich vorankommen. Und wenn wir vorankommen, eben nur an Trippelschritten. Und genau das ist eben auch die Situation, die wir in Deutschland erleben. Das Klimapaket oder das sogenannte Klimapaket, was in Deutschland beschlossen wurde, reiht sich da eben auch wieder ein. Und das sind eben auch Maßnahmen, die eben nicht ausreichend genug sind. Und ich glaube, als Jugendliche oder als junge Menschen oder egal aus welcher Generation wir kommen, die sagen, dass wir das Thema auf die Tagesordnung setzen müssen und dass wir endlich die Politik dazu bringen müssen, das 1,5-Grad-Ziel einzureichen, da müssen wir halt alle Wege gehen. Wir müssen sowohl in den formellen Prozessen mitarbeiten, auch wenn wir da gerade nur in Trippelschritten vorankommen, in den institutionellen Beteiligungsformaten, in Parteien, in NGOs etc. Das ist die eine Schiene, aber eben ganz zentral ist ja auch die Schiene, eben einfach Aufmerksamkeit für das Thema weiterzugewinnen und der Politik eben von der Straße Druck zu machen. Und das ist genau das eben, was durch Fridays for Future passiert. Und das hat in Vergangenheit ja offensichtlich immer noch nicht ausgereicht. Selbst dass 1,5 Millionen Menschen in Deutschland auf die Straße gegangen sind am 20. September, hat nicht ausgereicht. Das ist für mich die logische Konsequenz, dass wir noch stärker werden müssen, dass wir da mit nicht aufhören dürfen und sagen, wir geben uns jetzt zufrieden mit diesem Klimapaket, sondern dass wir da eben einfach den Druck hochhalten müssen und dann unserem Gefühl, was wir dadurch haben, eben auch an der Wahlurne Ausdruck verleihen müssen und damit dann die Politik auch vor sich herzutreiben.
Sie kennen die Politik jetzt ja auch von innen, wenn Sie bei den Jusos und bei der SPD sind. Normalerweise, finde ich, kann man ja immer so ein bisschen nachvollziehen, wenn es da Widerstände gibt. In diesem Fall war ich selber auch so ein bisschen ratlos, was da schiefgegangen ist, wo sich alle Wissenschaftler so einig waren, wo es breite gesellschaftliche Mehrheiten gab, die Umfragen, es gab die großen Proteste. Man hat das Gefühl, es war so ein politisches Fenster offen, so weit wie nie. Und wie erleben Sie denn da Ihre, wir sind hier ja auch in so einem SPD-nahen Haus, wie erleben Sie denn da Ihre Partei? Warum sind diese Argumente da nicht angekommen? Was ist da los?
Also natürlich umso enttäuschter bin ich erstmal, dass das Klimapaket so unambitioniert war. Ich glaube, dass es tatsächlich auch zum Teil einfach mit Angst zu tun hat. Da würde ich eben nicht nur die SPD sehen, sondern auch tatsächlich natürlich auch die CDU, die einfach Angst hatten, dort möglicherweise angeblich zu viel Klimaschutz zu beschließen, dass dann möglicherweise ähnliche Bewegungen aufkommen wie in Frankreich, wie wir das gesehen haben. Aber die Politik muss doch eigentlich zeigen, dass sozialer Ausgleich und das Klimaschutz Hand in Hand gehen kann. Und das, genau das hat die Politik ja gerade mit dem Klimapaket eben nicht getan, weil auch vermeintliche soziale Absicherungen wie beispielsweise die PendlerInnenpauschale nicht dazu führen, dass es zu einem sozialen Ausgleich führt, sondern eben überproportional auch wieder Gutverdienende davon profitieren. Und deswegen finde ich das halt besonders besorgniserregend. Aus meiner Sicht muss die Politik eben dafür sorgen, dass wir umverteilen nicht dadurch, dass wir irgendwelche klimaschädlichen Produkte subventionieren, so wie wir das momentan machen, sondern wir müssen umverteilen, indem wir das monetär machen, also Geld umverteilen und nicht klimaschädliche Produkte subventionieren. Da sind wir dann eben auch bei dem Thema Arbeitsplätze, das vorhin einmal Sabine Minninger, aber gerade auch Frederik Moch angesprochen haben. Natürlich gibt es da Zielkonflikte und natürlich müssen wir möglichst schnell meiner Meinung nach aus der Kohle aussteigen. Das wird dazu führen, dass in gewissen Teilen Jobs verloren gehen. Ja, auf der anderen Seite werden ganz, ganz viele Jobs entstehen. Ich studiere erneuerbare Energien und da gehen gerade super viele Jobs im Bereich Windenergie verloren. Also wenn wir die Windenergie dort mal wieder richtig ausbauen würden, dann würden auch da wieder viele Jobs entstehen. Das führt jetzt natürlich nicht dazu, dass dann ausgerechnet derjenige, der jetzt irgendwie im Kohlekraftwerk arbeitet, danach Windenergieanlagen aufbauen wird. Aber da muss die Politik auch eben zeigen, wir lassen nicht diese Sozialbrüche zu, wie wir die in der Vergangenheit eben vielleicht hatten, sondern dass wir eben da auch einfach monetär umverteilen.
Was ich vorhin vergessen hatte anzukündigen, an dieser Stelle einmal kurz, Sie werden auch gleich noch die Gelegenheit haben, Fragen zu stellen im letzten Teil der Veranstaltung. Bevor wir dahin kommen, würde ich aber gerne noch einmal den Blick auf das Verhältnis von lokalen Protestinitiativen und der weltweiten Bewegung werfen wollen und auch nochmal die Frage stellen, welche Rolle denn für die Beteiligten dieser internationale Prozess auf der Basis der COP einerseits, aber auch auf der Vernetzung von Bewegungen andererseits spielt, und würde darum gerne auch von Miriam Miranda nochmal wissen, wie wichtig ist diese internationale Zusammenarbeit, um lokal Verbesserungen zu erreichen, und auch, was erwarten Sie von der COP? Werden Sie hinfahren? Und wenn ja, mit welcher Vorstellung, was dabei rauskommen soll?
Nun, ich habe Felix zugehört und musste dann daran denken, dass es Dinge gibt, die fehlen, und dass wir Herausforderungen haben, dass wir einfach eine größere Masse brauchen, um einen wirklichen Wandel zu erreichen. Und wir müssen uns auch bewusst werden von zu Hause aus und auch bei unserem tagtäglich. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir alle auf die Straße gehen, weil dann geht man wieder nach Hause und machen so weiter wie sie. Und das hat natürlich auch einen Einfluss. Also wir müssen auch unser eigenes Verhalten verändern. Und das ist halt auch eine große Herausforderung. Und es geht nicht nur um die lokalen Territorien, wo wir kämpfen. Es geht nicht nur um unsere Gemeinden. Natürlich, also eine Gemeinde ist ein Territorium und da muss man auch arbeiten, um eben auch unser Konsumverhalten zu verändern, unsere Konsummodelle zu verändern. Und ich denke zum Beispiel über Plastik nach. Nun, die klimatische Krise hat einen Namen. Es ist nicht irgendetwas, was Klimakrise braucht, was Konkretes. Und ja, toll, dass man jetzt im Supermarkt keine Tüten mehr benutzt. Klasse, aber alles ist in Plastik eingepackt. Und was passiert mit diesem ganzen Plastik? Und wir müssen also wirklich an so konkreten Beispielen zeigen, was passiert, und eben Bewusstsein schaffen und nicht nur auf die Straße gehen und protestieren, sondern auch ganz konkret schauen, was können wir machen. In Honduras kämpfen wir tagtäglich, wie wir bereits gesagt haben, um die Ressourcen zu verteidigen, die wir haben, die natürlichen Ressourcen. Und wir müssen natürlich diese großen Gipfeltreffen in Verbindung bringen mit diesen kleinen Bemühungen tagtäglich auf lokaler Ebene. Und wir haben darüber nachgedacht, also was bringt es, wenn man sich international auf Gipfeltreffen trifft, wenn das einfach keine Auswirkungen auf lokaler Ebene hat, wenn es da keine Veränderungen gibt. Man kann natürlich auch Abkommen unterschreiben, wunderbar, man wird unterschrieben, aber was bedeutet das praktisch? Dann wird man genau dasselbe gemacht. Also, man geht zum Gipfeltreffen, es wird irgendwas unterschrieben, wunderbar, aber dann passiert konkret nichts. Ich werde übrigens nicht nach Madrid gehen. Ich gehe zurück nach Hause. Aber ich glaube, man muss eben auch vielleicht seine Stimme hörbar machen. Aber es bleibt noch sehr viel zu tun. Und wenn wir nicht verstehen, wie dringend die Situation ist, wird nichts passieren. Wir werden einfach Gipfel treffen, nach einem anderen Gipfel treffen. Es ist einfach nur ein formelles Event. Es wird gearbeitet. Es gibt sehr viel Lobbyarbeit. Aber dann gibt es keine konkreten Veränderungen. Das ist die Herausforderung. Und ich würde auch gerne Sabine eine Frage stellen, bevor ich jetzt zum Ende komme. Also natürlich, ich werde gefragt, aber ich möchte gerne auch mal eine Frage stellen. Also Sie werden ja nach Madrid gehen und ich würde dann gerne wissen, was erwarten Sie von Madrid? Sie haben ja ganz klar gesagt, dass die Emissionen zurückgefahren werden müssen. Glauben Sie, dass man bei diesem Gipfeltreffen wirklich konkretere Sachen beschließen wird? Ich war in Mexiko. Und es war natürlich unglaublich, aber schlussendlich habe ich wirklich nicht verstanden. Also jeder kam, hat geredet und wir kamen zurück, nichts ist passiert. Und es gab nicht mal richtig politische Entscheidungen in den einzelnen Ländern. Und deswegen habe ich beschlossen, das bringt nichts, ich gehe da nicht mehr hin. Und ich denke, es ist zwar wichtig, dass man sich zusammentut und diskutiert, aber man muss auch wirklich was Konkretes haben auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene. Und man muss einfach sehen, man hat schon diese Gipfeltreffen, aber was bringen die wirklich? Irgendwas muss man da machen. Das ist meine persönliche Meinung.
Herr Minninger, beantworten Sie doch einfach direkt, warum fahren Sie hin und was versprechen Sie sich davon?
Ja, ich werde leider da sein, liebe Miriam. Über 70 Partnerorganisationen von Brot für die Welt werden auch mit dabei sein, die sich eben für Klimagerechtigkeit einsetzen. Es müssen verbesserte Klimaziele vorbereitet werden für das Jahr 2030. Erhoffe ich mir allen Ernstes, dass es da passieren würde. Ich bin auch skeptisch. Denn der UNO-Generalsekretär hat im September schon nach New York eingeladen und alle Industriestaaten hatten die Nerven gehabt, dorthin zu kommen mit leeren Händen, Deutschland inklusive. Ich bin der Meinung, man fährt nicht hin, wenn man nichts zu bieten hat. Das ist die eine Seite. Nun hat Frederik Moch natürlich auch einen Punkt angesprochen, Klimafinanzierung. Das passiert dort auch, die Bereitstellung von Klimafinanzierung durch Industriestaaten. Dafür braucht man auch diese Klimagipfel. Diesbezüglich wird im kleinen Umfang aber immerhin geliefert. Und von daher kann man nicht auf diese Gipfel in der Hinsicht verzichten. Was ganz wichtig ist, steht jetzt in Madrid auf der Agenda. Und das wird natürlich dich und Honduras ganz besonders interessieren, denn es geht darum, das Schlimmste zu vermeiden. Es geht nicht darum, Besseres zu bekommen, sondern das Schlimmste zu vermeiden. Ich rede darüber, dass die marktbasierten Mechanismen dort verhandelt werden und dass zum Beispiel Bolsonaro aus Brasilien darauf setzt, dass es eben für die Kohlenstoffmärkte besonders laxe Regeln gibt. Somit steht der Ausverkauf des Amazonas jetzt im Werbeplättchen. Und das gilt es natürlich zu verhindern. Ich bin in der Hinsicht recht zuversichtlich, dass Deutschland mit der Europäischen Union dort eine gute Rolle spielt, weil die auch nicht möchten, dass es zu mehr zu höheren Emissionen kommt, indem eben Staaten schummeln können, ihre eigenen Emissionen nicht zu Hause reduzieren, sondern eben in ärmeren Staaten und sich damit freikaufen. Ich halte das jetzt sehr vereinfacht, aber im Grunde genommen, das sind die falschen Lösungen, unter denen eben Länder wie Honduras oder El Salvador oder Brasilien leiden. Wir kriegen es nicht hin, hier unsere Emissionen zu reduzieren und tun das an anderer Stelle. In den letzten Jahren unter dem Kyoto-Protokoll hat das zu verheerenden Menschenrechtsverletzungen geführt. Von daher ist das ist eine falsche Lösung. Die wollen wir nicht haben und das müssen wir in Madrid mit vereinten Kräften verhindern. So, das ist die eine Sache. Und die andere ist natürlich die Bereitstellung von Finanzierung für die ärmsten Staaten in der Bewältigung von klimabedingten Schäden und Verlusten. Industriestaaten haben sich bis jetzt in keinster Weise hier ihrer Verantwortung gestellt. Also sind der Meinung, man darf von jemand anderem das Haus niederbrennen und zwar mit voller Absicht, einmal Kerosin drüber kippen, Feuerzeug, sich umdrehen und sagen, ich bezahle nicht dafür. Das ist seit 25 Jahren ein Thema bei den Klimaverhandlungen, aber Industriestaaten haben es bis jetzt geschafft, nur Gelder bereitzustellen für die Minderung von Treibhausgasen in armen Ländern, also durch den Einsatz von Erneuerbaren, oder für Anpassung an den Klimawandel. Das heißt, wenn noch nichts passiert ist, Deiche bauen zum Beispiel, Dämme bauen. Aber was ist, wenn der Deich gebrochen ist? Die Schäden sind viermal teurer als die Anpassungsmaßnahmen. Und sie stellen viel zu wenig Geld bereit für die Anpassung. Für die Schäden kommen sie gar nicht auf. Und da steht zum ersten Mal Madrid auf der Verhandlungsagenda. Aus dem Grund fahre ich hin. Aus dem Grund kommen sehr viele Partnerorganisationen aus dem Südpazifik, Bangladesch, Äthiopien, Tansania und natürlich das Land Lateinamerika. Amerika mit. Ein abschließendes Wort noch zur COP. Es ist ganz bitter zu sehen, dass wir immer mehr Shrinking Space erleben. Das heißt, Zivilgesellschaft wird eben aus diesen Klimaverhandlungen immer weiter weggetrennt. Und jetzt durch diesen tragischen Umzug des Klimagipfels von Chile nach Madrid haben es gerade die kleinsten Organisationen nicht geschafft, diese Umzugskosten zu stemmen. Und das ist natürlich ganz, ganz furchtbar.
Frederik Moch, Sie haben gesagt, die Gewerkschaften fahren auch mit einer größeren Delegation nach Madrid. Insofern scheinen Sie auch Erwartungen daran zu haben. Können Sie uns zum einen die sagen und zum anderen vielleicht zu der Frage, was das Ganze bringt, ob es nicht doch, auch wenn es natürlich nicht langt, was da passiert, den Druck auf die Nationalstaaten erhöht, ein bisschen was zu machen und zum Beispiel, ob wir das, was in Deutschland passiert ist beim Kohleausstieg, so langsam wie es sein mag, vielleicht ohne die internationalen Konferenzen noch weniger hingekriegt hätten. Haben Sie das Gefühl, dass das auch Druck ausübt, der bei uns dann sich ein bisschen bemerkbar macht?
Vielleicht zunächst ein paar Worte zu der Frage, was sind denn für Kolleginnen und Kollegen auch von den Gewerkschaften vor Ort? Und gerade in der Situation mit dem Umzug von Chile stellt es natürlich besondere Herausforderungen, gerade auch für Gewerkschaftsorganisationen aus dem globalen Süden. Und was wir als, ich sage mal in Anführungsstrichen, reichere Gewerkschaftsorganisationen aus dem globalen Norden jetzt organisieren, ist, dass eben Kolleginnen und Kollegen auch aus dem Süden hinkommen können, die sonst durch den Umzug nicht hingekommen wären. Ich glaube, das ist wichtig, weil dieser Austausch auch ein Stück weit Verständnis in der Gewerkschaftsfamilie aus den verschiedenen Perspektiven mit sich bringt. Und den braucht man, weil es bringt nichts, Dinge gegeneinander zu stellen, sondern zu gucken, wie kann man gemeinsam an den Herausforderungen arbeiten. Und die sind natürlich groß. Die sind im globalen Süden ein Stück weit andere als bei uns im Norden. Was uns aber eint, ist, dass wir sowohl im Norden als auch im Süden sehen, dass der Rechtspopulismus weltweit Zuspruch erfährt und weltweit mit neoliberaler Wirtschaftspolitik letztlich dafür sorgt, dass Verteilungsfragen zulasten der Mehrheit der Bevölkerung entschieden werden, zulasten auch von Klimaschutz entschieden werden. Und das ist ein Phänomen, das können wir beispielsweise als Gewerkschaften sehr dramatisch feststellen. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns dort auch am Rande vom Klimagipfel in Madrid wieder auch vernetzen. Zu den inhaltlichen Punkten hat Sabine Minninger einige Punkte schon erwähnt. Was für uns wichtig ist, ist gerade auch im Hinblick auf das, was in den nächsten Jahren kommt, nämlich eine weitere Verschärfung der Klimaziele, darauf hinzuarbeiten, dass bei den Regierungen der Welt das Verständnis dafür wächst, die soziale Frage in den Kontext auch der NDCs zu stellen. Denn es hilft am Ende des Tages nichts, wenn wir die Emissionsreduktion machen und das begleiten mit einer neoliberalen Wirtschaftspolitik oder mit einer Verteilungspolitik, die am Ende des Tages nur für einige wenige zu Früchten trägt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und jetzt habe ich tatsächlich die zweite Frage nicht mehr ganz präsent.
Na, inwieweit ob Sie den Eindruck haben, dass es auch für die Kämpfe, die hier ausgefochten werden und die politischen Veränderungen, die hier anstehen, was bringt, dass man sich da international verpflichtet? Oder ist das relativ egal und was hier passiert, hängt eher von den politischen Mehrheiten und dem politischen Druck hier ab?
Naja, also es gibt ja schon internationale Initiativen, die auch strahlen. Beispielsweise ist Deutschland jetzt ja auch nach dem von der Strukturwandelkommission empfohlenen Kohleausstieg der Powering Past Coal Alliance beigetreten. Und auch der DGB wird sich im Rahmen einer Just Transition Task Force in dieser PPCA engagieren. Weil, ich sag mal, es gibt noch eine Reihe von anderen Ländern, auch im globalen Norden, aber auch im globalen Süden, die dieses Thema, die Frage, wie geht es mit der Kohle weiter, beantworten müssen. Jetzt wollen wir uns hier nicht über die Einzelheiten des Kompromisses in Deutschland auseinandersetzen. Das sprengt das Podium. Aber ich glaube, es gibt bestimmte Erfolgsfaktoren, die kann man schon auch in andere Zusammenhänge stellen. Nämlich die Frage des sozialen Dialogs, dass Gewerkschaften, dass Zivilgesellschaft, dass Arbeitgeberverbände da auch ihre Positionen einbringen, dass das nicht nur am Tisch von Regierungen entschieden wird, dass soziale Fragen dabei eine Rolle spielen. Ich glaube, das sind schon wichtige Themen. Und da hat natürlich die internationale Debatte, da haben auch die Umweltverbände natürlich ihren Anteil dran, in den letzten Jahren schon sehr stark den Blick auf Deutschland und die Diskussion um die Kohle hierher geführt. Und hier gibt es eine Antwort. Da sind manche nicht mit zufrieden. Wir unterstützen das und wollen auch darstellen, dass das, ich sag mal, Erfolgsfaktoren hat für die Diskussion insgesamt, weil am Ende des Tages es darum gehen muss, dass wir wirklich zur realen Emissionsreduzierung kommen im nächsten Jahrzehnt, so schnell wie möglich natürlich.
Dankeschön. Ich würde mal einen kurzen Cut hier machen und schauen, ob es von Ihrer Seite, Sie hören alle sehr gebannt zu, sehe ich, aber gibt es das Bedürfnis, Fragen zu stellen, die jetzt hier im Moment noch nicht von mir gestellt worden sind? Wir haben insgesamt für das Podium ja nur eine sehr knappe Zeit, deswegen würde ich darum bitten, keine ausführlichen Diskussionsbeiträge zu bringen, sondern Fragen an die Podiumsteilnehmer. Ein paar können wir, glaube ich, kurz nehmen. Ich sehe zwei, erstmal einmal links, einmal rechts. Mikrofone kommen zu Ihnen.
Mein Name ist Margit Stump. Ich bin Mitglied der Grünen Bundestagsfraktion und war vor wenigen Wochen in Honduras und in Nicaragua. Ich freue mich ganz besonders, dass Miriam Miranda diesen Preis bekommt, weil ich hoffe, dass dieser Preis sie ein Stück weit mit schützen kann. Wir haben noch nicht darüber geredet, selbst wenn wir diese Staaten unterstützen, wenn wir Projekte dort fordern, dann ist die Korruption in diesen Staaten so groß, dass die Mittel, die wir fließen lassen, wahrscheinlich nicht in diesen Projekten ankommen, zumindest nicht in Honduras. Und ganz Lateinamerika brennt. Wir wissen, dass die Staaten zunehmend autoritärer werden. Und dazu kommt ja, dass Aktivistinnen wie Miriam Miranda gerade in Honduras wirklich ihr Leben riskieren. In den letzten 3 Monaten wurden allein 9 Frauen in einer Region ermordet, wo sich die Indigenen für ihre Rechte und für den Naturschutz einsetzen. Die Frage ist, in welcher Art und Weise können wir die Menschenrechtlerinnen, die Naturschützerinnen, Journalistinnen in solchen Ländern schützen? Und wie können wir sicherstellen, dass über all das, was wir als industrialisierte Staaten hinaus tun müssen, unsere Hilfen dann tatsächlich da ankommen, wo sie ankommen sollen?
Dankeschön. Nehmen wir die nächste Frage gleich mit dazu, hier in der dritten Reihe.
Ja, ich wollte etwas zu unserem Vertreter der Gewerkschaften sagen. Natürlich ist es richtig, dass die ökologischen Fragen auch soziale Fragen sind. Aber es ist auch richtig, dass die ökologischen Fragen aufgreift, umso größer die sozialen Kosten werden. Und ich habe in den letzten Jahrzehnten, ich habe mit Erhard Eppler und anderen in der SPD und in den Gewerkschaften versucht, die ökologischen Fragen zu thematisieren. Ich habe nicht wahrgenommen, dass das erfolgreich möglich war. Und deswegen sollte man heute nicht so tun, als sei das jetzt etwas, was die Arbeiterschaft unvorbereitet trifft. Man hätte sehr viel früher diese Themen aufgreifen können. Da hätte man mit sehr viel geringeren sozialen Kosten diese Bewältigung der Probleme schaffen können.
Gibt es weitere Fragen von Ihrer Seite? Sonst machen wir erstmal Antworten. Und da würde ich Miriam Miranda fragen. Die Frage ist gestellt worden, wie können wir Aktivistinnen wie Sie besser schützen? Was für Unterstützung und Hilfe können Sie brauchen? Und wie kann man sicherstellen, dass die Gelder, die fließen, auch da ankommen, wo sie gebraucht werden und nicht durch Korruption an anderer Stelle versickern werden?
Also die Antwort kennen Sie sicher schon auf diese Frage. Also solange Regierungen wie die honduranische Regierung finanziell weiter unterstützt werden, dann kommt das Geld nicht an. Also wenn eine diktatorische Regierung oder eine Regierung, die über die Kooperation noch legitimiert wird, eine Regierung, die Menschenrechte verletzt, ja, dann ist eigentlich ganz klar, dass sie nicht weiter finanziert werden darf. Sie wird dadurch legitimiert, wenn jetzt auch noch Finanzströme in das Land geleitet werden. Und je mehr Macht die Regierung hat, umso größere Gefahr sind wir ausgesetzt. Denn dann wird ihre Vorgehensweise auch legitimiert. Und das ist ganz einfach. Also eine solche Regierung kann nicht weiter finanziert werden. Eine Regierung, die korrupt ist, die Straflosigkeit praktiziert, die darf einfach nicht unterstützt werden. Und wenn eine Unterstützung, eine Zusammenarbeit stattfindet, dann muss das mit Bedingungen verbunden sein. Diese Frage wird sehr oft gestellt und am Ende läuft alles aufs Gleiche hinaus. Die Regierung wird weiterhin finanziell unterstützt, aber das ist eigentlich widersprüchlich und wir müssen doch die Demokratie unterstützen. Und wenn eine Regierung da durch das Geld legitimiert wird, dann wird sie auch weiter so agieren und stellt sich in der Öffentlichkeit natürlich als legale Regierung dar. Na klar, das ist eine legale Regierung, aber es ist eine Diktatur, sie verlässt die Menschenrechte und somit sind wir immer größeren Gefahren ausgesetzt, wir, die wir uns für die Menschenrechte und für die Rechte der natürlichen Ressourcen einsetzen. Die deutsche Regierung, die deutsche Gesellschaft kann eine sehr, sehr wichtige Rolle in diesem Zusammenhang spielen, denn jetzt wird alles gut geheißen, was die Regierung tut. Jetzt wird das Image international vermittelt, ja, das ist gut. Und solange das gute Bild gewahrt wird, können Sie weiterhin auch die Aktivisten verfolgen, ermorden und so weiter.
Jetzt haben Sie nur gesagt, was man nicht mehr tun soll, nämlich Geld an die Regierung geben. Gibt es was Aktives, was man sozusagen an positiven Dingen tun sollte, an Unterstützung oder wo das Geld stattdessen hingehen sollte?
Also ich glaube, wir müssen weiterhin anerkennen, dass die Tatsache, dass ich heute bei Ihnen bin, das ist schon ein Erfolg und das muss auch weiter so fortgesetzt werden. Das ist eine Anerkennung für den Kampf, für die Verteidigung der Menschenrechte, des Lebens, der Natur. Und somit wird Honduras auch sichtbar gemacht. Deshalb habe ich mich auch mit Bundestagsabgeordneten zusammengesetzt und hier in Berlin mit ihnen gesprochen. Wir müssen sichtbar gemacht werden. Und mir wird gesagt, ja, du bekommst einen Preis, wunderbar. Ich hoffe, dass das auch in meinem Land öffentlich gemacht wird. Ich bin aber der Freiheit beraubt. Ich bin zwar nicht im Gefängnis, aber ich kann mich nicht frei bewegen in meinem Land. Warum? Weil ich mich für ein Menschenrecht einsetze, ein Recht auf Leben, ein Recht auf natürliche Ressourcen. Das ist ein Recht, das ist aber als Straftat angesehen in meinem Land. Das heißt, in meinem Land, wenn ich mich für das Recht auf Leben einsetze, ist das eine Straftat. Das kann nicht sein. Und die sozialen Bewegungen, die natürlich die Solidaritätsbewegungen sind sehr wichtig. Es müssen Schreiben an die Regierung gerichtet werden und so weiter. Also das alles muss sichtbar gemacht werden. Sie sind Journalist. Sie wissen sicherlich mehr über Honduras als die Journalisten, die vor Ort tätig sind. Und Sie müssen klar machen, dass es wichtig ist und legitim ist und legal ist, rechtmäßig ist, was wir tun als Aktivisten und Aktivistinnen. Das ist keine Straftat, wenn wir uns für die Verteidigung unserer Territorien, für das Leben einsetzen. Und das wäre für uns eine große Unterstützung. Das wäre eine große Unterstützung für unsere Arbeit, die wir vor Ort in Honduras leisten. Und Sabine, ich kann dir nur recht geben, wenn du sagst, ja, diese internationale Foren, da hast du recht, müssen auch das umsetzen, was worüber schon so lange gesprochen worden ist, nämlich, dass die Unternehmen auch Rechenschaft ablegen müssen. Es gibt natürlich ein Gesetz über die soziale Unternehmensverantwortung und so weiter und so fort. Und die Länder im Norden haben ein großes Interesse an diesem Konzept. Und ich glaube, diese Rechenschaftslegung, diese Rechenschaftspflicht ist ein sehr wichtiges Element in diesem Zusammenhang. Aber wenn wir über Honduras sprechen, dann fragen wir uns, ah ja, wird das dann letztlich umgesetzt? Gibt es hier eine internationale Kontrolle darüber? Wie kann was international beschlossen wird, auf nationaler Ebene umgesetzt werden? Wir kämpfen tagtäglich dafür. In unseren Gemeinschaften müssen wir uns alltäglich verteidigen. Aber ich glaube, der internationale Input ist sehr, sehr wichtig in diesem Zusammenhang.
Vielen Dank. Das hat uns, glaube ich, nochmal sehr weitergeholfen in dem, was passieren muss. Frederik Moch, an Sie ging die Frage, ob die Gewerkschaften zu lange Soziales und Ökologisches gegeneinander ausgespielt haben und dadurch das Problem heute größer ist und ob das möglicherweise auch noch für die Zukunft gilt, dass wir den, wenn wir schneller bestimmten Wandel hinkriegen würden, am Ende die Probleme für alle Beteiligten kleiner wären?
Also, ob wir in der Vergangenheit das Soziale gegen das Ökologische ausgespielt haben, das würde ich mal stark bezweifeln wollen. Es gibt natürlich immer eine unterschiedliche Betonung. So. Und das stimmt natürlich, dass man in den letzten Jahren auch mit ganz anderen Themen im Fokus unterwegs gewesen ist. Warum ist das so? Weil es natürlich auch immer einen Kontext gibt, in dem solche Diskussionen stattfinden. Und wenn wir uns mal die letzten 30 Jahre angucken, es hat einen massiven Rückzug der öffentlichen Hand aus vielen Bereichen der Daseinsvorsorge gegeben. Es hat eine massive Entlastung von Besserverdienenden gegeben im Steuersystem. Es hat eine massive Flexibilisierung gegeben auf dem Arbeitsmarkt. Warum sage ich das? Weil das Randbedingungen gewesen sind, die natürlich auch die soziale Frage in Deutschland in eine bestimmte Richtung entschieden haben. So. Und vor dem Hintergrund will ich gar nicht rechtfertigen, was vielleicht der ein oder andere in der Vergangenheit gemacht hat. Aber es ist sozusagen natürlich eine große Herausforderung, wenn ich jetzt über die Frage, können wir auf das Auto verzichten, diskutiere und ich im ländlichen Raum keinen öffentlichen Nahverkehr habe. So, und ehe der ländliche Raum den öffentlichen Nahverkehr hat, die Alternative, sind andere Menschen schon da gewesen und haben mit ihren stumpfen Konzepten dafür geworben, dass es mit dem Klimaschutz gar nicht sein muss. Also ich möchte dafür werben, dass wir wirklich bei dem, was kommt, was notwendig ist, wo mit dem Klimaschutzgesetz jetzt auch auf dem Tisch sehr viel mehr Verantwortung und Verbindlichkeit liegt in Deutschland, dafür werben, dass auch die notwendigen Investitionen, die dafür gebraucht werden, kommen. Und das sind öffentliche Investitionen, das sind private Investitionen. Es geht letztlich am Ende um die Frage, kann ich diesen Wandel auch realisieren? Am Beispiel Auto, habe ich den öffentlichen Nahverkehr nicht, ja, dann wird es schwierig. Dann sind die Leute darauf angewiesen, mit dem Auto zu fahren. Also mir ist dieses Schwarz-Weiß ein bisschen zu einfach. Ich möchte gerne immer den Kontext auch diskutieren und die Frage, klappt das mit den Alternativen? Und natürlich müssen wir da deutlich mehr auf das Gaspedal drücken.
Ja, wobei die Zeit läuft uns jetzt schon so ein bisschen weg für noch eine Runde. Oder ich gucke mal die Veranstalter an. Dann nehmen wir zwei Fragen, waren jetzt noch, aber zwei schnelle Fragen dann. Ja, Moment. Gerade ja, noch. Hinten war, glaube ich, noch eher, aber gut, machen Sie gerade.
Ja, schlichte Frage. Ist es nicht in der Verantwortung der Politik und der internationalen Konzerne vor allem, dass ein rechtzeitiger Strukturwandel stattfindet? In Brandenburg zum Beispiel. Lausitz, Bergbau. Das war doch absehbar, wenn es wirklich Dialoge gegeben hat, ökologisch, sozial, Arbeitnehmerschaft, politische Verantwortung, das muss man doch alles zusammensehen. Da sind Sachen verschlafen worden, ist meine Ansicht. Und ist es nicht völlig richtig, was Miriam Miranda mindestens 3-4 Mal gesagt hat, die Hauptverantwortung haben die Unternehmen. Wie werden die in unserem Land von unserer Regierung geschützt? Und nicht Miriam Miranda wird geschützt.
Dann waren weiter hinten noch zwei Fragen.
Signora Miranda, felicidade por su premio.
Ja, Frau Miranda, recht herzlichen Glückwunsch für diesen Preis. Ich bin Italiener, lebe schon seit langer Zeit hier in Berlin, habe viele Kontakte zu Lateinamerika und Sie haben gesagt, dass wir nur einen Planeten haben und es gibt keinen Plan B. Entweder wir gehen alle zugrunde oder wir handeln. Das sind die beiden Alternativen. Aber ich glaube, es wäre doch viel jetzt einfacher, jetzt einfach zu verschwinden, als nach Lösungen zu suchen. Sie kennen dieses Thema sehr gut und wissen, dass das Problem nicht nur bei den korrupten Staaten liegt, in diesem Fall in Lateinamerika. Und hier sehen wir, dass das nicht nur ein Fall, ein rein lateinamerikanischer Fall ist. Es gibt auch zivilisierte Staaten, die diesen Ländern praktisch noch Schützenhilfe leisten. Das heißt, dass sie noch korrupter werden. Und ich glaube, in Deutschland hat es einen großen Skandal gegeben, Dieselgate. Und das wurde alles hier kamoufliert, es wurde verdeckt. Und hier wird viel verdeckt und dann wird alles praktisch in einen Sack gesteckt mit Umwelt und so weiter. Aber natürlich, es werden Länder unterstützt wie Honduras und Nicaragua und so weiter, um letztendlich der Unternehmerschaft auch Schützenhilfe zu leisten, damit sie weiterhin so schalten und walten können wie bisher.
Gut, und die war doch eine dritte Frage eben da hinten, oder habe ich das falsch gesehen? Nein? Gibt es noch jemanden, der noch zu Wort kommen wollte, auf jeden Fall? Ja, da hinten in der vorletzten Reihe, dann nehmen wir das noch mit dazu. Danke.
Es ist keine Frage, ich bin aus Honduras. Es solo darle.
Me gustaría decirle a la señora, ich wollte Miriam nur sagen, dass wir sehr stolz sind, heute hier zu sein. Ich möchte auch der Ebert-Stiftung recht herzlich danken, dass Sie Miriam Miranda mit diesem Preis ausgezeichnet haben. Ich als Honduranerin bin sehr stolz und ich möchte meine Anerkennung noch einmal hier kundtun. Ich hoffe, dass es auch für Sie ein Anerkennung darstellt und ihnen auch hilft, unter besseren Bedingungen leben zu können, einen größeren Schutz zu genießen in ihrem Land. Wir haben den Fall Berta Cáceres leider vernehmen müssen. Und in Ländern, in denen eine derartige Straflosigkeit herrscht, wie in Venezuela, wie in Honduras, ist es natürlich umso stärker anzuerkennen, was sie wirklich alltäglich leisten. Nochmal recht herzlichen Glückwunsch, Frau Miranda.
Ja, dann kommen wir noch mal kurz zu den Fragen, die gestellt worden sind. Oder es waren ja auch Anmerkungen eher. Herr Moch, das ging noch mal an Sie. Die Frage, hat man den Recht, werden die Unternehmen viel stärker geschützt als die Menschen, die unter den Konsequenzen der Unternehmen leiden? Ich würde die Frage mal vielleicht zuspitzen auf die Frage, bei unserem Kohleausstieg, wo Wissenschaftler sagen, das ist mit dem 1,5-Grad-Ziel auf keinen Fall und mit dem 2-Grad-Ziel wahrscheinlich nicht vereinbar, was wir da bis dahin noch ausstoßen werden. Wenn man das so gegeneinander stellt, würden Sie sagen, ist da der Kompromiss an der richtigen Stelle gefunden worden?
Naja, also ich stelle erstmal klar, ich sitze hier für den Deutschen Gewerkschaftsbund. Ich bin nicht Vertreter eines Unternehmens. Insofern trifft mich das, was da eben gesagt wurde, auch nur am Rande. Ob der Strukturwandel verschlafen wurde, ob wir mit dem Kompromiss, den wir gefunden haben, das 2-Grad-Ziel einhalten. Ja, am Ende des Tages ist das natürlich eine offene und eine schwierige Frage, weil wir haben letztlich nur ein globales Budget. Es ist nicht runtergerechnet auf einzelne Staaten. So, wenn ich mir angucke, was in anderen Ländern passiert, passiert da noch deutlich weniger. Ich will da nicht von ablenken, was vielleicht bei uns mehr oder woanders weniger gemacht werden kann. Aber auch das muss man natürlich im Kontext diskutieren. So. Und was wir in dieser Kommission erreicht haben, ist ein Kompromiss für einen Industriezweig, der runtergefahren wird. Und wir haben das erste Mal letztlich einen Strukturwandel beschrieben bis zum Ende, wo aus Sicht der Beschäftigten festgeschrieben wurde, dass neue Perspektiven, neue gute Arbeitsplätze und nachhaltige Wirtschaftsstrukturen aufgebaut werden. Und das ist für sich genommen, glaube ich, ein großer Erfolg. Weil, also tut mir leid, aber wer glaubt, dass am Ende des Tages der Beitrag Deutschlands darin besteht, 3 oder 4 Millionen Tonnen früher oder später zu reduzieren, der hat aus meiner Sicht nicht die Dramatik des Problems verstanden. Wir müssen dafür sorgen, dass wir mit dem Entwicklungsmodell, das wir durchlaufen haben, was natürlich in der Perspektive ein Entwicklungsmodell gewesen ist, was stark zum Klimawandel beigetragen hat, wir aber jetzt umschalten müssen und zeigen müssen, dass wir Wohlstand und Klimaschutz so zusammenbringen können, dass andere mitmachen. Wenn wir hier alles deindustrialisieren, wer glaubt denn, dass andere Länder da mitgehen? Ich jedenfalls nicht. Wir müssen auch dafür sorgen, dass der Hunger in der Welt, dass die Armut in der Welt zurückgefahren wird. So, wahrscheinlich hat das auch Konsequenzen für unseren Wohlstand. Aber zu glauben, dass hier die schnelle Deindustrialisierung dazu führt, dass es anderen besser geht, das glaube ich nicht. Deshalb, wir müssen ein Entwicklungsmodell finden, was Strahlkraft hat, wo auch andere mitgehen. Und insofern sehe ich, dass das, was in der Kommission da geschafft wurde, ein guter Entwicklungspfad ist. Da kann man einzelne Punkte kritisieren, aber dann sollte man darüber auch reden. Aber diese pauschale Kritik, glaube ich, die geht am Problem vorbei.
Ich sehe Stirnrunzeln bei Sabine Minninger.
Ja, ich muss in einem Punkt widersprechen. Selbstverständlich wissen wir, was das Carbon-Budget ist und wie viel jedes Land beitragen müsste und auch was Deutschland tun müsste. Nur deshalb ist das Kopenhagen-Abkommen auch geplatzt, weil selbstverständlich kein Staat sich darauf eingelassen hat, von oben sich sagen zu lassen, wie viel er leisten muss. Und deshalb wurde Paris auf den Weg gebracht, wo man gesagt hat, okay, es geht nicht, wir haben keine Weltpolizei, die UNO ist ja nicht die Instanz, die sagen kann, was Deutschland, was die USA machen muss, sondern wir lassen jetzt alle Staaten mal selber entscheiden, was sie für ihren fairen Anteil empfinden und natürlich ohne Sanktionsmechanismus. Das heißt, man sagt selber, was man für fair hält, aber man muss es auch gar nicht einhalten. Und das hat Deutschland genauso gemacht. Hat sich Ziele gesetzt, hat sie alle gerissen bis jetzt für 2020. Also selbst, was sie selbst für fair erachtet haben, haben sie nicht einmal eingehalten. Also von daher, doch, wir wissen, was zu tun ist. Und wir wissen auch, was Deutschland leisten müsste, um auf 1,5 Grad zu bleiben. Der Klimawandel ist der größte Treiber von Armut und Hunger. Und es wird noch schlimmer werden, wenn wir das Business as usual, also sprich weitermachen wie bisher und auf 3 Grad globale Erwärmung zustoßen. Also es ist nicht irgendwie, dass wir hier einen Wandel hinbekommen hin zu einer niedrig emittierenden Gesellschaft. Das heißt nicht, dass wir die Industrie abbauen, sondern dass wir eine andere Industrie haben, die natürlich eben, ja, wir brauchen eine große, und das ist gut, genau, das ist gut. Sie müssen sich gefallen lassen, dass in den letzten Jahren die Gewerkschaften keine gute Rolle gespielt haben, aber, ich finde es auch falsch, muss ich sagen, jetzt nur nach hinten zu gucken, weil es stimmt. Wir merken, und da Gratulation an Felix Kaminski und alle jungen Leute, die auf die Straße gehen, im Bundestag zittert jeder Politiker, wenn die Fridays for Future hören. Und das ist gut. Alle wissen, wenn die mal wählen gehen, und dann wird es einen krassen Wandel geben. Und selbstverständlich spielen die Gewerkschaften jetzt eine bessere Rolle in dem Ganzen. Wir müssen jetzt nach vorne gucken, gemeinsam eine Vision aufbauen, aber auch nicht zurückhalten und sagen, nee, wir können hier nur kleinteilig nach vorne gehen oder hier gewisse Interessen schützen. Das bringt nichts. Denn am Ende ist es so, langfristig, kurzfristig gebe ich Ihnen recht, es gibt Zielkonflikte. Langfristig gibt es überhaupt gar keine Zielkonflikte. Wir haben alle ein Ziel. Wir wollen, dass es auf diesem Planeten Erde weitergeht.
Sie wollten auch noch mal reagieren.
Ja, genau. Also ich kann die Argumentation tatsächlich zumindest teilweise nachvollziehen. Und ich glaube, das hat auch einfach ganz viel damit zu tun, dass wir in in der Vergangenheit nicht gesehen haben, dass Strukturwandel auch gut funktionieren kann, weil wir gesehen haben, dass eben Strukturbrüche aufgetreten sind, beispielsweise im Ruhrgebiet. Aber die Konsequenz daraus kann jetzt nicht sein, dass wir jetzt das Ganze verschlafen und noch unendlich weit hinauszögern, sondern es müsste ja vielmehr diejenige Konsequenz sein, dass wir trotzdem so schnell wie möglich eben beispielsweise aus der Kohlekraft aussteigen, aber das eben damit verbinden, dass wir eben auch radikal umverteilen und eben diejenigen, die jetzt da eben in den Kohlekraftwerken arbeiten, dass die weiterqualifiziert werden und auch, dass wenn die eben auf Anhieb keinen neuen Job finden, eben durch den Staat auch so finanziert werden, dass dort keine sozialen Brüche eben stattfinden. Und das ist die politische Aufgabe. Ja, aber da ist, glaube ich, 2038 eben deutlich zu spät. Ich bin mir sehr sicher, dass wir das technisch besser hinkriegen und dass wir das auch umverteilungsmäßig besser hinkriegen als 2038. Wer, wenn nicht wir, mit unseren ganzen Ressourcen, mit unserem technischen Know-how, auch mit unseren finanziellen Mitteln, die wir eben haben, wir müssten da deutlich schneller vorangehen und das, was dort eben in dem Klimapaket jetzt eben beschlossen wurde, genügt den Ansprüchen, die wir eigentlich an das 1,5-Grad-Ziel haben, erst recht nicht und auch nicht an das 2-Grad-Ziel.
Ja, damit wir jetzt aus diesem Podium nicht nur mit so einem vielleicht nicht hundertprozentig einigen Blick in die Vergangenheit rausgehen, sondern so ein bisschen nach vorne gucken, vielleicht zum gemeinsamen Ziel zum Schluss nochmal, würde ich gern von jedem, damit wir vielleicht auch was hier mit rausnehmen als Aufgabe, alle, die im Raum sind, nochmal von allen auf dem Podium wissen, was denn aus Ihrer Sicht die wichtigste Veränderung ist, die innerhalb der nächsten 12 Monate, bevor wir dann vielleicht wieder hier sitzen und uns auf die nächste COP freuen oder auch nicht, was müsste innerhalb des nächsten Jahres passieren im jeweiligen Zusammenhang der eigenen Organisation, des eigenen Landes oder auch insgesamt, damit wir die Chance auf das 1,5-Grad-Limit noch wahren? Frau Minninger, was ist denn da für Sie der Punkt, wo Sie sagen würden, darauf kommt es am meisten an jetzt?
Raus aus der Kohle und Kohle auf den Tisch, sage ich mit einem Satz. Wir müssen raus aus der Kohle, das muss ehrgeizig entschieden werden. Wie Felix, ich muss jetzt nicht alles wiederholen, aber 2038 ist zu spät. Das Klimapaket muss ordentlich nachgeschärft werden, weil, und das stimmt, wir brauchen die Industrie braucht eine Planungssicherheit und dafür brauchen die starke Signale, eine starke Motivation, die Sache anzugehen. Und das Klimapaket, befürchte ich, gibt nicht den nötigen Anreiz, den die Industrie jetzt eben braucht. Und Kohle auf den Tisch heißt natürlich, wir müssen die Unterstützung der Ärmsten im globalen Süden drastisch anziehen. Und das heißt, wir brauchen wesentlich mehr Klimafinanzierung. Und Deutschland ist tatsächlich einer der Vorreiter. Aber international hapert es und da brauchen wir eben Allianzen, die Deutschland mit anderen Staaten schmiedet.
Frederik Moch, was ist Ihr Vorhaben oder Ihr Wunsch an uns alle, was passieren muss, damit wir das Klimaziel schaffen?
Also unser Vorhaben ist ganz konkret. Ich komme gerade aus Stockholm. Wir haben sehr intensiv mit den nordischen Gewerkschaften diskutiert, wie wir jetzt die nächsten Schritte gehen können beim Thema Klima. Das Thema Kohle finde ich ehrlich gesagt relativ langweilig für Europa. So, da haben wir in Deutschland einen Konsens. Ich finde den gut. Da gibt es hier ein bisschen unterschiedliche Positionen. Aber die nächsten Fragen sind ja viel größere. Das ist der Mobilitätsbereich, das ist die Grundstoffindustrie, das ist die Frage, wie eigentlich unser Wohlstandsmodell hier funktionieren soll, wenn wir treibhausgasneutral werden sollen. Da gibt es ganz spannende Sachen. Grüner Stahl, zum Beispiel, also die Frage, wie kriege ich auch die Zementproduktion beispielsweise klimaneutral? Das sind Themen, da arbeiten wir in den Gewerkschaften dran, in Kooperation auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen in Europa, aber auch darüber hinaus. Das sind praktische Ansatzpunkte, wie man wirklich zu mehr Klimaschutz kommt. Also das ist, glaube ich, das Entscheidende, denn die Frage dahinter ist ja, wie mobilisiere ich die notwendigen Investitionen? So, private, aber auch öffentliche. Und bei den öffentlichen Investitionen, ja, wo wir nach wie vor diskutieren mit der Bundesregierung, jetzt teile ich auch mal Richtung Bundesregierung noch mal aus, machen ja hier alle, wenn die schwarze Null immer noch wichtiger ist als die Frage, wie wir die Klimaziele erreichen, dann haben wir relativ wenig verstanden. Also die Investitionsbedarfe sind riesig und daran müssen wir uns langhangeln. Ob beim öffentlichen Nahverkehr, ob in anderen Industriebereichen, ob bei der Gebäudesanierung. Das sind doch die praktischen Dinge. Denn am Ende des Tages geht es darum, dass uns auch die Menschen folgen. Hier sitzen Leute, die kennen sich bei dem Thema aus. Draußen sitzen viele Leute, die sind unsicher. Andere haben sich vielleicht ganz anders entschieden. Die müssen wir aber mitnehmen, damit wir auch sowas wie den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Es hilft uns doch nichts, wenn wir hier solche Gesellschaften, die einigermaßen stabil sind, destabilisieren. Ich wünsche mir das nicht und für den internationalen Klimaschutz bringt das auch nichts. In dem Sinne, wir müssen nach vorne gucken, wir müssen die Hausaufgaben machen und ich glaube, es gibt gute Ideen. Deutschland ist innovativ und wenn wir die Mitbestimmung und die Arbeitnehmerschaft dabei stärken, dann kann da auch was Gutes bei rumkommen. Vielen Dank, Glück auf.
Felix Kaminski, was wünschen Sie sich?
Zum Glück bin ich erst als Drittes dran, weil jetzt gerade schon zwei Dinge genannt wurden, die ich auch unterstütze, sowohl das Thema Kohle nochmal auf den Tisch zu bringen, als auch eine Investitionsoffensive, die ganz wichtig ist. Deswegen kann ich jetzt noch einen dritten Punkt einbringen und das ist, dass die Politik das individuelle Handeln nicht nur auf, oder dass die Politik die Verantwortung nicht nur auf die einzelne Person abschieben darf. Also natürlich ist es wichtig, wie wir individuell handeln und dadurch können wir auch einen großen Beitrag leisten, aber ich finde, das ist in viel zu vielen Bereichen einfach immer noch viel zu schwer. Und da wünsche ich mir eben auch von der Politik klare Vorgaben, wie das eben ganz persönlich einfacher gestaltet werden kann, indem eben Umweltkosten nicht mehr auf die Gesellschaft verlagert werden, sondern eben beispielsweise auch eingepreist werden.
Miriam Miranda, Sie haben das Schlusswort für diesen ersten Teil des Abends. Was ist Ihre Hoffnung fürs kommende Jahr?
Nun, nicht nur für das nächste Jahr. Ich möchte, dass es jetzt passiert, weil es ist wirklich absolut notwendig, was das Klima anbelangt. Und was wichtig ist, ist, dass wir einfach dieses Entwicklungsmodell, das wir haben, verändern. Wir müssen darüber sprechen, denn dieses Modell ist nicht mehr tragbar. Es zerstört die Menschheit. Das heißt, alle Unternehmer, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, alle müssen sich zusammensetzen und darüber reden, ob wir wirklich dieses Modell fortführen wollen. Denn wir sind dabei, es ist ein Massensuizid, den wir hier betreiben. Und wir müssen uns mobilisieren, damit auch die Unternehmen, die zu diesen ganzen Schäden führen, auch für diese Schäden belangt werden und dafür bezahlen. Denn wir, die wir das Leben und die natürlichen Ressourcen verteidigen, wir werden kriminalisiert. Und warum nicht jene, die den Schaden der Natur zufügen und die unser Überleben gefährden? Und ich denke, das ist wichtig. Und wir müssen das Bewusstsein der Gesellschaft mobilisieren, ihnen einfach zeigen, dass es einfach keinen einzigen Planeten gibt. Nun, manche gehen schon auf den Mond, um zu schauen, gibt es dort Leben, aber wenn sie hingehen, werden sie sicherlich die anderen Planeten zerstören. Also nicht um einen Beitrag zu leisten, sondern um weitere Planeten zu zerstören. Und wir müssen daran arbeiten und das ist wichtig. Und ich bin damit einverstanden, was du gesagt hast. Es geht nicht nur um das Persönliche, sondern es geht auch um eine kollektive Mobilisierung Norden, Süden. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Krise des Klimas nicht nur zu einer Krise führen kann im Süden und im Norden, sondern das hat auch noch mit etwas zusammen, nämlich mit Migration. Wir müssen jetzt etwas tun, denn eine große Auswirkung der Klimakrise die Migration sein wird. Die Migration, die jetzt schon stattfindet von Süden nach Norden. Und deswegen müssen wir auch jetzt darüber sprechen. Etwas, was mir nicht ganz, ganz klar geworden ist, wenn wir jetzt über Fahrzeuge sprechen. Nun, wir können jetzt nicht nur über Lösungen reden, die über Geld gehen und über Wirtschaft gehen. Und es gibt Sachen, die über das Geld, über die Finanzierung, über die Wirtschaft hinausgehen. Es geht um politische Entscheidungen, die manchmal gar nicht um mit der Finanzierung von Projekten gehen, sondern um Entscheidungen, um Methoden zu verändern, Modelle zu verändern, die Art und Weise, wie wir leben, zu verändern. Und dafür braucht man kein Geld, sondern etwas, was noch tiefer geht. Und ich denke, das wird eine sehr große Herausforderung für uns und für die Menschheit sein, für heute, morgen und übermorgen und für nächstes Jahr.
Herzlichen Dank an das Podium, für alle Beteiligten, für die engagierte Diskussion, von der ich schon den Eindruck habe, dass sie uns so im gegenseitigen Verständnis weitergebracht hat und auch gewisse Dinge rauskristallisiert hat, wo es Ansätze gäbe, wo man gemeinsam agieren kann in Zukunft. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen bis zu diesem Zeitpunkt für die interessierte Aufmerksamkeit. Geht jetzt natürlich noch weiter. Gehe davon aus, dass Sie alle hier bleiben. Es gibt jetzt eine ganz kurze Umbaupause und dann geht es mit der Preisverleihung weiter. Und wie genau alles Weitere, dafür übergebe ich jetzt wieder an Shelley Kupferberg, die Sie durch den Rest des Abends begleiten wird. Vielen Dank bis hierhin.
Ja, auch von meiner Seite aus vielen Dank, Malte Kreuzfeld. Vielen Dank an dieses Podium. Das waren viele spannende Punkte und ich bin mir sicher, dass wir im informellen Teil dieses Abends noch das eine oder andere aufgreifen werden. Stimmt, ein kurzer Umbau findet jetzt im Hintergrund statt. Ich möchte, das muss ich jetzt loswerden an dieser Stelle, Ihnen noch einen Punkt nennen, der mir noch jetzt so aufploppte in der Debatte. Ich bin ja Journalistin und Moderatorin beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ich muss Ihnen sagen, wie oft ich staunend frustriert bei den öffentlich-rechtlichen Nachrichten feststelle, dass die erste Meldung das Wirtschaftswachstum zum Thema hat, was vielleicht nicht ganz so ausfällt wie gedacht, erhofft oder wie auch immer. Es ärgert mich dermaßen, denn ich denke, wir müssen wirklich auch Begriffe wie Wachstum, Fortschritt, Bildung auch neu definieren, anders denken und viel mehr diskutieren. Das lassen Sie mich noch loswerden an dieser Stelle. Der Wirtschaftsfetisch und der Wachstumsfetisch, der uns hier alle hat. Gut. Ein kleiner Umbau im Hintergrund und Sie merken schon, wir machen jetzt gerade die Bühne zurecht, unter anderem auch für Musik. Und hier wird es gerade unruhig. Kurt Beck ist eingetroffen, was uns natürlich sehr freut. Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung, sehr schön, dass Sie da sind, Kurt Beck. Bitte bleiben Sie einfach im Saal, denn wenn Sie es nicht tun, dann versäumen Sie die wunderbare Musik zu hören, die das Ganze ein wenig heute musikalisch rahmen wird. Und ich bitte jetzt die beiden MusikerInnen zu mir. Wir haben nämlich das Witch and Monk Project für Sie eingeladen. Das sind Heidi Heidelberg und der südamerikanische Musiker Mauricio Velasquez, die seit 5 Jahren gemeinsam Musik machen und diverse lateinamerikanische Traditionen musikalischer Art aufnehmen, weiterentwickeln. Und seien Sie so nett, ich bitte Sie um den Respekt, jetzt sich nicht zu unterhalten. Das fände ich nicht so angebracht. Denn wir wollen so ein bisschen hören, was es mit diesem Projekt auf sich hat. Nehmen Sie Ihre Plätze einfach ein. Es geht nämlich, wie ich sehe, gleich auch weiter. Mauricio, Heidi, herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute da seid. Das Ganze wird auf Deutsch und Spanisch stattfinden. Heidi, ich komme mal zu dir. Was hat es denn mit eurem Namen auf sich, dem Witch and Monk Project, also dem Hexen- und Mönchsprojekt? Warum habt ihr euch so genannt?
Gute Frage. Also eigentlich unser Projekt, zuerst muss ich entschuldigen für meinen schlechten Deutsch. Unser Projekt geht um viele, viele Sachen, aber Feminismus steht im Zentrum unserem Projekt. Und für uns ist die Hexe irgendwie ein Symbol dafür. Eine Frau, die eigentlich schamanisch umging und irgendwie als etwas Böses geworden ist. Und auch mit dem Mönch, wir befinden es ganz interessant, wie Sachen vielseitig sein können. Also das heißt, nicht einfach böse und gut, sondern vielleicht vielseitige, positive und negative Seiten von allen Sachen. Ich hoffe, das erklärt ein bisschen.
Ist auf jeden Fall ein sehr origineller Bandname, wie ich finde. Ihr habt euch vor allem die Musiktradition Lateinamerikas, Südamerikas auf die Fahnen geschrieben. Was sind das für Traditionen? Was nehmt ihr sozusagen mit in eure Musik auf?
Also auf Spanisch jetzt. Ich bin Kolumbianer und was die Tradition anbelangt, gibt es sehr viel Gemeinsamkeiten zwischen den Völkern Lateinamerikas. In Kolumbien zum Beispiel haben wir sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen den Arawakos und den Afrikanern. Dinge, die wir bei der indigenen Gemeinschaft haben, findet sich auch in der afrikanischen Gemeinschaft wieder, aber auch in Honduras. Und wir bemühen uns, unterschiedliche Stile zu vermischen, auf originelle Art und Weise. Die Musik, die wir jetzt spielen werden, wurde für heute organisiert, zusammengebracht. Und wir stützen uns auf die Musik der indigenischen Gemeinschaft der Garifuna. Eine Person, die sehr bekannt ist, Aurelio Martinez. Aber wir benutzen auch traditionellere Themen. Was wir uns vorstellen, ist, Kulturen durch Musik zu vereinen, aber gleichzeitig auch etwas Neues zu erschaffen. Dass die Kunst auch Teil der neuen Antworten sind. Und die Musik, die wir spielen, hat sehr viel als Inhalt, wie wir neue Lösungen schaffen. Denn wenn wir an etwas Neues denken, versuchen wir, die Kreativität zu benutzen, um Neues zu erschaffen. Und diese neuen Lösungen sollen auch einen Einfluss auf unsere Gesellschaft haben. Und das ist das Herzstück dessen, was wir tun.
Diese Band heute Abend eingeladen haben. Ich schlage vor, wir hören jetzt einfach was vom Witch and Monk Project. Schön, dass ihr da seid, Mauricio und Heidi. Thank you.
Danke.
Die nächste Melodie heißt Tugu. Wir haben versucht, die Rhythmen der Garifuna zu untersuchen. Wir sind hier keine Experten, aber wir haben Verbindungen durch das Afrikanische und das Indigene. Aber das ist jetzt ein Hommage für Miriam Miranda und kommt von Herzen. Es kommt von Herzen. Das ist natürlich für uns von sehr starken Emotionen begleitet und wir möchten auch die Kämpfe unterstützen, die jetzt weltweit geführt werden. Und wir wissen, was für Gefahren dadurch eingegangen sind. Ich als Kolumbianer weiß, dass die Aktivisten unglaublich mutig sein müssen. Ein Mut, den man einfach nicht begreifen und definieren kann, weil es geht über Risikobereitschaft hinaus. Und es zeigt die Liebe für die Natur, eine Natur, die weitaus intelligenter ist als wir. Diese Melodie heißt Gudu, hat mit Schamanismus zu tun. Es ist ein sehr traditionelles Thema, das und zu dem wir noch einige Sachen hinzugefügt haben.
Dann muss ich nicht eine schlechte Übersetzung machen. Thank you.
Dank an das Witch and Monk Project. Wir werden später noch mehr hören. Herzlichen Dank und ja, toll, dass ihr uns heute ein bisschen musikalischen Spirit noch mit auf den Weg gebt. So, Kurt Beck, hatte ich schon gesagt, ist eingetroffen, ist natürlich nicht einfach so hier. Nein, er wird jetzt zu uns sprechen, Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung. Sie haben das Wort, Kurt Beck. Toll, dass Sie da sind.
Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielen herzlichen Dank für die wunderbare musikalische Einleitung und vielen herzlichen Dank für die wörtliche Begrüßung. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit meinem Vorstandskollegen Dr. Roland Schmidt, dass Sie alle heute Abend gekommen sind. Natürlich ist es uns eine ganz besondere Freude und Ehre, Sie, liebe Frau Miriam Miranda, bei uns willkommen heißen zu dürfen, zusammen mit Ihrer Delegation. Es ist schön, dass Sie bei uns sind. Wir fühlen uns sehr geehrt. Ich heiße sehr herzlich alle Botschafterinnen und Botschafter, insbesondere heute Abend die Botschafterin von Honduras, Frau Castro Varela, willkommen. Exzellenz, schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen. Mein Gruß gilt allen Abgeordneten und politischen Repräsentanten und ganz besonders der Laudatorin des heutigen Abends, Dr. Bärbel Kofler. Liebe Bärbel, danke, dass du bei uns bist. Danke, dass du nachher die Laudatio hältst. Wir hätten, glaube ich, keine kompetentere finden können, was das Thema angeht. Da bin ich ganz sicher. Alle Gäste seien herzlich gegrüßt. Alle Freundinnen und Freunde der Stiftung, Sie alle, meine Damen und Herren. In der Tat, ich freue mich außerordentlich, dass Sie heute Abend zu dieser Verleihung des Menschenrechtspreises an Miriam Miranda zu uns gekommen sind. Der Menschenrechtspreis geht zurück auf das Testament eines Hamburger Ehepaars, und zwar Frau Ida und Herrn Karl Feist. Die beiden hatten in ihrem Testament festgehalten, dass wir, die Friedrich-Ebert-Stiftung, beauftragt werden, in ihrem Erinnern besondere Leistungen für Frieden und Freiheit, für Friedlichkeit und Gewaltlosigkeit einzutreten. Und sie haben besonders auch darauf Wert gelegt, dass der Menschenrechtspreis vor allem die, ich zitiere wörtlich, mühsame und beharrliche Grundlagenarbeit würdigt, die oft abseits der globalen medialen Interessen geleistet wird. Der unermüdliche Kampf für Menschen- und Frauenrechte sowie für den Umweltschutz von Frau Miriam Miranda in Honduras steht geradezu beispielhaft für dieses Ansinnen der Stifterin und des Stifters. Werte Damen und Herren, die Menschenrechtsarbeit nimmt einen zentralen Platz in der Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung ein. Dabei ist es uns immer ein Anliegen, die Gleichrangigkeit der wirtschaftlichen, der sozialen, der kulturellen Menschenrechte und der bürgerlichen und politischen Menschenrechte zu wahren. Demokratie, soziale Gerechtigkeit und Solidarität stehen im Zentrum unserer Arbeit, mit der wir eine freie und solidarische Gesellschaft mit gleichen Chancen der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Teilhabe fördern. Dabei wollen und müssen wir immer im Blick behalten, dass die Menschenrechte unteilbar und allen Menschen gleichermaßen zugedacht sind, unabhängig von Herkunft, Wohlstand, sexueller Orientierung, Religion oder Geschlecht. In diesem Zusammenhang ist die Überwindung der Benachteiligung von Frauen in den verschiedensten Lebensbereichen und der Ungleichbehandlung der Geschlechter ebenfalls ein wichtiges Ziel der Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung. Als Teil der sozialdemokratischen Wertegemeinschaft erkennen wir an, dass die mangelnde Geschlechtergerechtigkeit strukturelle Ursachen hat. Oder, wie es das Hamburger Grundsatzprogramm der SPD formuliert, wer die menschliche Gesellschaft will, muss die männliche überwinden. Abgesehen, es klatschen auch einige Männer, nicht nur Damen, und das ist gut so. Ich stehe ausdrücklich besonders dazu, weil dieses Hamburger Programm unter meinem Vorsitz der Sozialdemokratie entstanden ist. Verehrte Damen und Herren, Honduras zählt zu den Ländern mit der höchsten Gewaltrate weltweit. Dies ist eng verbunden mit Armut und extremer Ungleichheit, unter denen die Bevölkerung leidet, und die dem Drogenhandel und der organisierten Kriminalität, wie an vielen Stellen in der Welt, Vorschub leistet. Insbesondere diejenigen, die sich für die Einhaltung der Menschenrechte und den Schutz der Umwelt einsetzen und deren Interessen häufig dem wirtschaftlichen Interesse entgegenstehen, insbesondere diese Persönlichkeiten sehen sich wiederholt Repressionen und Gewalt ausgesetzt. Zwischen 2010 und 2017 wurden in Honduras 120 Umweltaktivistinnen und Aktivisten ermordet. Darunter auch die bekannte Aktivistin Berta Cáceres, eine Weggefährtin unserer heutigen Preisträgerin. So überrascht es leider nicht, dass mehrere Organisationen wie die Interamerikanische Menschenrechtskommission Honduras als, ich zitiere wörtlich, das gefährlichste Land der Welt für Umweltaktivistinnen und Aktivisten bezeichnet. Während ich hier spreche, werden, und dessen muss man sich immer gewärtig sein, was das alles aktuell auch bedeutet, wir reden nicht über Geschichte, wir reden über eine aktuelle Herausforderung. Also während wir hier zusammenkommen, werden Mitglieder von Ofrané, übersetzt Schwarze Brüderliche Organisation von Honduras, der Organisation also, die Miriam Miranda leitet, verfolgt und bedroht. Miriam Miranda und die Organisation Ofrané setzen sich seit über 30 Jahren für die Rechte der Volksgruppe der Afroindigenen Garifuna ein, die besonders von Umweltzerstörung, von Konflikten um natürliche Ressourcen und Vertreibung betroffen sind. Fehlende Respektierung der Gebiete der Garafina das kollektive Eigentum der Gemeinden darstellt, die Aufnahme der Gebiete in die offiziellen Kataster und die Vergabe von Konzessionen ohne vorherige Konsultation der dort lebenden Gemeinschaften stellt die größte Herausforderung für die Garifuna dar. Diese Konflikte werden häufig gewaltsam ausgetragen. In diesem Jahr, so wird berichtet, wurden bereits 17 Garifuna getötet, darunter auch führende Mitglieder der Ofrané. Miriam Miranda hat inzwischen Personenschutz, weil es notwendig ist, um zu arbeiten und überleben zu können. Aus diesen Gründen hat die honduranische Regierung Initiativen zur Verbesserung des Schutzes der Menschenrechte und derjenigen, die dafür eintreten, ergriffen, wie den nationalen Schutzmechanismus. Auch hat Honduras die ILO-Konvention 169 ratifiziert, die indigenen Völkern rechtsverbindlichen Schutz und Anspruch auf eine Vielzahl von Grundrechten garantiert. Dies sieht auch die vorherige umfassende und freie Konsultation der lokalen Bevölkerung vor Bergbau und anderen Bauvorhaben vor. Zudem wurde eine öffentliche Politik gegen Rassismus und rassistisch motivierte Diskriminierung für die integrale Entwicklung der indigenen und afrikanischstämmigen Volksgruppen Honduras beschlossen, die unter Beteiligung eben derjenigen entwickelt worden ist. Diese Entwicklung, diese Initiativen, Frau Botschafter, erkennen wir sehr an und begrüßen sie ausdrücklich. Das ist respektvoll zu betrachten. Andererseits müssen wir jedoch auch widersprüchliche Politiken konstatieren, wie zum Beispiel das Gesetz über die Bodenschätze aus dem Jahr 2013, das wiederum die Vorgabe der Konzessionen und die Vergabe der Konzessionen und Lizenzen ohne vorherige Konsultation der Bevölkerung ermöglicht. Und noch immer sind Maßnahmen zum Schutz der Garifuna und ihrer Gebiete nicht umgesetzt worden, was zu Rechtsunsicherheit und ungestraften Verbrechen führt. Wir schließen uns deshalb der Aufforderung der internationalen Gemeinschaft für eine Intensivierung der Anstrengungen zum Schutz der Menschenrechte an. Die bereits verübten Gewalttaten und Morde müssen untersucht und aufgeklärt werden. Ich will an der Stelle einfügen, dass wir nicht, Frau Botschafterin, meine Damen und Herren, mit irgendeiner Überheblichkeit über ein anderes Land reden. Denn wir Deutschen hätten am wenigsten Grund dazu. Wir haben in Deutschland in der Zeit zwischen 1933 und 1935 unglaubliches Unrecht getan. Es ist in deutschem Namen getan worden, in vielen Teilen der Welt. Aber wir konnten daraus lernen und einen neuen Anfang, einen demokratischen, freiheitlichen Anfang entwickeln. Und das wünschen wir von Herzen auch anderen Völkern. In diesem Sinne soll diese Kritik eben auch Anregung, Anstoß sein und Ermutigung sein, die Situationen zu verändern. Verehrte Damen und Herren, vor diesem Hintergrund freut sich die Stiftung, und ich persönlich will mich dem ausdrücklich anschließen, umso mehr, dass wir den unermüdlichen und furchtlosen Kampf Miriam Mirandas für die Menschen- und Frauenrechte, für die Rechte der Garifuna gegen Straflosigkeit und für den Schutz natürlicher Ressourcen in Honduras ehren dürfen. Liebe Frau Miranda, Sie sind zu einer Schlüsselfigur der sozialen Bewegung der Verteidigung der Rechte der Garifuna geworden. Mit Ihrer Visionskraft stehen Sie für eine andere Form des gemeinsamen Lebens und Wirtschaftens. Ein Leben, das von Respekt vor den indigenen Völkern sowie ihren Lebensgrundlagen und von Nachhaltigkeit geprägt ist. Ich gratuliere Ihnen sehr herzlich auch zu den Beiträgen für ein friedliches Zusammenleben, die Sie geleistet haben, für eine konstruktive öffentliche Debatte und ihre Vision für ein solidarisches, ausgewogenes und nachhaltiges Zusammenleben. Verehrte Gäste, als politische Stiftung, die den Grundwerten der sozialen Demokratie, der Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität verpflichtet ist, wollen wir unser Möglichstes tun, die wichtige Arbeit, die sie leisten, zu unterstützen. Honduras braucht starke Menschenrechts- und Umweltorganisationen, wie übrigens die meisten Länder in der Welt Bedarfe dazu haben. Ich freue mich daher sehr, Ihnen, liebe Frau Miranda, heute den Menschenrechtspreis 2019 der Friedrich-Ebert-Stiftung überreichen zu können. Ich möchte damit auch die Gelegenheit nutzen und jetzt in dieser feierlichen, auch fröhlichen Stunde, wie ich hoffe, dennoch an die zahlreichen Aktivistinnen und Aktivisten zu erinnern, die ohne große internationale Aufmerksamkeit jeden Tag enorme persönliche Risiken eingehen oder gar verhaftet oder ermordet worden sind. Wir denken in diesem Moment an Sie und der Preis soll auch Ausdruck des Respektes vor diesen Persönlichkeiten sein. Das wollte ich doch deutlich unterstreichen. Liebe Frau Miranda, ich hoffe, dass der Menschenrechtspreis der FES Sie und Ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter bei der Organisation OFANE ermutigt, Ihre engagierte Arbeit gegen alle Widerstände fortzusetzen. In diesem Sinne freue ich mich jetzt darauf, zunächst darauf hinweisen zu dürfen, dass in einem Videobeitrag ein Einblick in diese Arbeit vor Ort uns allen gegeben wird. Und dann freuen wir uns darauf, dass Dr. Bärbel Kofler die Laudatio halten wird. Ich will auch die Gelegenheit dieser Worte nutzen, um allen zu danken, die an der Vorbereitung des Besuchs unseres Ehrengastes und der Delegation mitgewirkt haben und die heutige Veranstaltung vorbereitet haben. Herzlichen Dank auch dafür. Und jetzt werden wir einige Informationen bekommen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Kurt Beck. Wir haben natürlich schon ganz viel über die Rahmenbedingungen, unter denen Miriam Miranda und ihre MitstreiterInnen Tag für Tag sich engagieren und arbeiten, wörtlich mitbekommen. Aber in der Tat, wir wollen das Ganze noch ein bisschen bebildern und damit Sie einen Eindruck dieser Arbeit bekommen, hier ein kleiner Film.
Miriam Miranda nació en Santa Fe, departamento de Colón, al norte de Honduras. Ha dedicado su vida a la defensa del territorio y su pueblo garífuna, una población originaria que ha sufrido por el racismo y el despojo de sus tierras. Actualmente dirige la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANE, y se ha enfrentado a múltiples amenazas en Honduras, uno de los países más violentos para los defensores del medio ambiente y los derechos humanos. Estamos en Vallecito, el último santuario garífuna recuperado de las manos de militares y narcotraficantes en un proceso que ha durado 30 años.
Para la OFRANE es fundamental este proyecto. Es un proyecto que va ligado a la parte alimenticia, pero también a la parte económica, pero también a la parte salud. Nos sentimos muy orgullosas. Y digo orgullosas como mujeres porque a pesar de que OFRANE es una organización mixta, pero el papel de la mujer es tan importante en este proyecto y en todo este proceso, en la cuanto a nosotros en este momento vamos a poder contar con esa masiva producción de coca.
Bueno, para nosotros representa muchísimo aprendizaje, mucha sabiduría, mucha esperanza. Había muchas cosas que no sabíamos cómo defender, cómo pelear lo que era nuestro. Pero cuando llega esta emblemática mujer a nuestras vidas, a nuestras comunidades, a nuestro pueblo que se descubre Miriam Miranda, pues chica, para nosotros esto nos levanta el ánimo.
después del asesinato de Berta y sobre todo después del golpe de Estado, es cada día más difícil seguir viviendo en Honduras. No es posible que el día a día tengas que luchar por seguir viviendo, pues, cuando es un derecho humano, ¿no?
El pueblo garífuna reivindica su territorio cultivando sus alimentos ancestrales, sin agroquímicos y con una propuesta desde la soberanía alimentaria. Una propuesta ante los daños del cambio climático. Honduras es un país vulnerable. Las comunidades garífunas corren peligro por la erosión costera que ha hecho que el mar arrase con aldeas enteras.
Estamos en un país que en este momento lo único que se produce y lo que más se produce es precisamente palma africana. Es una cosa atroz lo que está pasando. De hecho, se estima que después de Colombia, Honduras es el país de mayor producción de palma africana en América Latina. Ha habido, como digamos, una apuesta política del Estado para la producción masiva de palma africana en detrimento de la seguridad alimentaria del pueblo hondureño. Honduras es uno de los países vulnerables, ¿no? Más vulnerables. Ya tenemos comunidades garífunas ambientalmente, digamos, afectadas por el cambio climático. Entonces la gente está pensando también que como parte para poder prevenir, ¿verdad?, como una forma de prevención de lo del cambio climático y los efectos del cambio climático, es trabajar el tema de los cocos. Yo por eso digo de que la lucha por la reivindicación y la lucha por la defensa de Vallecito tiene un papel histórico y está jugando un papel muy importante para la vida del pueblo garífuna en este momento, en este siglo.
La lucha por un medio de vida más sostenible está conectada con otras y se retroalimentan aunque sean geográficamente lejanas y aunque los contextos políticos y sociales sean diferentes. Sanar la tierra que ha sido cultivada con palma africana no es tarea fácil. Este monocultivo ha dañado reservas forestales y contaminado ríos en la zona norte del país.
Mis compañeras, mis hermanas, sobre todo mi pueblo garífuna, y una vez más las mujeres que me acompañan, que están a mi alrededor, son las que me hacen reír todos los días, las que me recuerdan que esto que estamos haciendo es necesario. Pues. La oportunidad que he tenido de seguir viviendo y de seguir teniendo fuerzas, la convierto en rabia, en coraje, pero también en algo muy importante que me da, que yo he comprobado que increíble, ¿no? Porque entre más siento rabia por todo lo que está pasando, me convenzo que tenemos que convertir eso en amor.
Ja, ein kleiner, aber sehr beeindruckender Einblick in den Alltag von Miriam Miranda. Liebe Miriam Miranda, zu jeder Preisverleihung gehört auch eine Laudatio. Kurt Beck hat schon angekündigt, wen wir heute bei uns haben. Ich freue mich jetzt sehr, Dr. Bärbel Kofler Ihnen noch einmal vorstellen zu dürfen, Mitglied des Deutschen Bundestages und seit 2016 Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe. Bärbel Kofler, wir lauschen Ihnen gespannt. Schön, dass Sie da sind.
Ganz herzlichen Dank, lieber Kurt Beck, liebe Anwesende, liebe Freundinnen und Freunde und vor allem liebe Miriam Miranda. Es ist mir eine große Ehre, für Sie die Laudatio halten zu dürfen. Ich bin sehr beeindruckt, auch durch den Film gerade noch mal gesehen zu haben, wie bedeutend Ihr Engagement für Ihre Kommune, für Ihre Gemeinde, für Ihre Nachbarn, Ihre Freunde, für die Garifuna ist und von welcher großen Bedeutung Ihr Lebenswerk und Ihr Engagement auch für die Zukunft dieser Gemeinde sein wird. Herzlichen Dank, dass Sie hier sind, dass Sie den Preis annehmen. Und ich freue mich wirklich mit Ihnen, auch danach hoffe ich noch ins Gespräch kommen zu können. Der Film hat gezeigt und zeigt exemplarisch, wofür sie stehen. Eine Verschränkung im Kampf für Umweltrechte, aber eben in Verschränkung mit dem Kampf für Menschenrechte, gegen Landraub, gegen Zerstörung von Natur. Wir hatten vorher die Debatte um Klimawandel, für eine gerechte Teilhabe und ein angemessenes, würdiges Leben aller in einem Gebiet. Und das ist, glaube ich, so exemplarisch und so wertvoll, dass ich mich sehr, sehr freue, dass Sie diesen Preis der Friedrich-Ebert-Stiftung bekommen. Auch von meiner Seite nochmal ganz herzlich willkommen. Ja, was macht man dann, wenn man eine Laudatio halten soll? Man beschäftigt sich natürlich mit dem Leben des zu Ehrenden. Und es wurde im Film ja bereits gezeigt, Sie sind in der Gemeinde Santa Fe im Departamento Colón geboren. Ich habe gelernt, Sie sind dort nicht lange geblieben. Sie sind mit Ihren Eltern weggezogen, die Arbeit gesucht haben, die auf Bananenplantagen Arbeit gefunden haben. Und ich kann mir sehr vorstellen, dass diese prägenden ersten Jahre, auch was die Frage Unsicherheit, schwierige Lebensumstände anbelangt, sie für ihr weiteres Leben und ihr weiteres Engagement geprägt haben. Sie sind in Tegucigalpa dann in Studium gegangen, sie haben dort studiert und haben sich zunehmend auch mit Fragen sozialer Bewegungen beschäftigt, mit den Rechten von einkommensschwachen und indigenen Frauen beschäftigt in Honduras und sind dann eben zu dem Entschluss gelangt, sich insbesondere der Verteidigung der Rechte des Volkes, der Garifuna, und in Klammern gesagt, das ist die größte Minderheit, die in Honduras lebt, zu beschäftigen und sich darauf zu konzentrieren. Wir haben im Film gesehen, wie viel Anerkennung Sie durch Ihre Mitstreiter und das Volk der Garifuna erhalten. Sie sind Hauptkoordinatorin der Organisation Organisation Fraternal Negra Honduriana, OFRANES ist ja angesprochen worden. Und Sie haben auch deshalb Preise erhalten und ich finde sehr zu Recht Preise erhalten. Und ich glaube, bei einer Laudatio gehört auch erwähnt, dass Sie diese Preise bekommen haben. Unter anderem im Jahr 2016 den Nationalen Umweltpreis Carlos Escalera für Ihren, und diese Zahl ist bedeutend, für Ihren 36-jährigen Einsatz für Umweltrechte und Menschenrechte. 36 Jahre. Ich glaube, das ist einen Applaus wert. Im Film wurde ja auch gezeigt, dass das Thema Ernährungssouveränität von ganz großer Bedeutung für Ihre Arbeit ist. Und so ist es sicherlich auch nur folgerichtig, dass Sie im Jahr 2015 mit dem Preis der Food Sovereignty Prize der US Food Sovereignty Alliance ausgezeichnet worden sind, um auch dieses Engagement nochmal deutlich zu machen und zu unterstreichen. Und beides zeigt, dass eben Menschenrechte und Umweltrechte zusammengehören, dass sie zwei Seiten einer Medaille sind und dass sie damit aber auch eine Streiterin für eine neue Form und, wie man ja technisch immer so sagt, für die dritte Generation der Menschenrechte sind, nämlich für die Menschenrechte, die auch um die Verwirklichung umweltbezogener Menschenrechte weltweit kämpfen. Und das ist sicher Ansporn weit über Honduras hinaus. Sie kämpfen um Fragen Landbesitz, Zugang zu Ressourcen, Schutz von Ressourcen, ein angemessenes Leben. All diese Dinge sind Teil der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948. Kurt Beck hat es angesprochen, das Jahr 1948 zeigt, dass nach den desaströsen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, die ja vor allem auch gerade von uns Deutschen ausgelöst worden sind, mit einem Schnitt die Weltgemeinschaft versucht hat, Rechte für alle zu beschreiben, die unveräußerlich sind, die für unteilbar sind, die für jeden Menschen, egal wo er lebt und wo er wirkt, von Bedeutung sind. Und deshalb sind sie gerade auch in den Fragen, die Sie thematisieren, von großer Bedeutung. Denn Sie sind mit Ihrem Kampf für die Rechte der Garifuna noch mal in einer ganz schwierigen Position. Wir sind ja alle gewohnt, wenn wir in unseren Dimensionen und wirtschaftlichen Dimensionen denken, über Eigentumsrechte zu reden. Das Volk der Garifuna kennt kein persönliches Eigentum an Land, sondern kollektiven Gemeinbesitz an Land. Ich finde, das ist etwas, was auch sehr interessant ist und was uns durchaus auch in manchen Dingen vielleicht zum Nachdenken anregen kann, ob solche Dinge nicht auch spannende Ideen wären, die anderswo auf der Welt Nachahmung finden könnten. Also kein Privatbesitz an Landrechten. Was heißt das aber im Konflikt mit wirtschaftlichen Interessen und mit großen Akteuren, die eben genau auf Eigentumsrechte, Landtitel bestehen und damit auch sehr schnell in der Situation sind, Land, das kollektiv besessen wird, sich anzueignen. Und genau darum rankt sich Ihr Kampf und rankt sich Ihre Auseinandersetzung der Bevölkerung der Garifuna, eben dieses Recht zu erhalten auf ihr Land, auf ihr kollektives Besitztum, ohne dass es eigene persönliche Eigentumsrechte und Titel für einzelne Personen oder Firmen geben muss. Das ist etwas, was Sie nochmal in eine ganz schwierige Situation bringt, denn wer sich ein bisschen die Lage anschaut, es ist ja in vielen Ländern so, nicht nur in Honduras, der wird sehen, dass genau diese Gebiete komischerweise, seltsamerweise meistens zu den sogenannten Beschäftigungs- und Entwicklungsgebieten ausgewiesen werden. Also die Frage der Zonas de Empleo y Desarrollo, wie es in Honduras heißt, ausgewiesen werden und damit nochmal verstärkt wird dieser Widerspruch, der schon angesprochen wurde, einerseits zu Kollektiven oder zu Konsultationen mit der Bevölkerung zu gelangen, zu kollektiven Rechten auch anzuerkennen und andererseits dann aber mit einer Gesetzgebung auch das andere Entwicklungsmodell in den Mittelpunkt zu stellen. Zusätzlich sind Sie, wir haben es auch im Film gesehen, noch mit der Schwierigkeit konfrontiert, dass Ihr Gebiet auch noch als eine der großen Routen für Drogenhandel entlang der Atlantikküste in den Fokus von, ich möchte sehr deutlich sagen, kriminellen Banden und kriminellen Organisationen geraten ist, die das Leben für Sie, für Menschenrechtsverteidiger, für die Bevölkerung und alle Mitstreiter noch einmal zusätzlich erschweren und gefährden. Wenn man sich das alles vor Augen hält, gestatten Sie mir den kleinen Rückgriff in die deutsche Politik. Die ISO 169, die Konvention zum Schutz der indigenen Völker, ist angesprochen worden. Ich fände es sehr, sehr schön, wenn es uns gelingen würde, hier eine Solidaritätsratifikation der ILO-Konvention 169 endlich in absehbarer Zeit anzustreben, auch um Ihre Bemühungen und solche Bemühungen Ihrer Mitstreiter damit zu unterstützen. Ich habe von Erfolgen gesprochen und von Preisen, die Sie bekommen haben. Aber die Wahrheit sieht ja meistens anders aus. Die Wahrheit eines 36-jährigen oder mittlerweile, glaube ich, dann 39-jährigen Engagements und Kampfes sieht ja anders aus. Sie sind in ihrer Tätigkeit Repressionen ausgesetzt gewesen. Sie und Ihre Organisation leiden seit Jahren an auch polizeilicher Gewalt. Ich weiß, dass Sie persönlich auch unter polizeilicher Gewalt gelitten haben, geschlagen worden, verhaftet wurden. Dass Mitglieder Ihrer Organisation, Sie selbst, auch bedroht wurden, entführt wurden. Egal, wie lange die Dauer solcher Entführungen ist, diese Bedrohung und dieses Damoklesschwert der Angst, das über einen selbst und seinen Familienangehörigen, seinen Nächsten hängt, ist, glaube ich, das am meisten Bedrohliche. Mir hat vor kurzem eine Aktivistin in Kenia, eine Menschenrechtsverteidigerin, gesagt, weißt du, das Problem bin nicht nur ich. Ich kann mit Gefahr umgehen. Ich habe mich entschieden für bestimmte Dinge. Die Bedrohung, die meinen Kindern oder meinen Nächsten gegenüber ausgesprochen wird, das ist das Schlimmste für mich und das ist die größte Sorge, der ich mich ausgesetzt sehe. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die Sie wahrscheinlich teilen werden mit all Ihrem Leben und all Ihren Erlebnissen. Sie wurden, es ist angesprochen worden, unter einen Schutzmechanismus gestellt im Jahr 2014, den der Interamerikanischen Menschenrechtskommission, der dann zwei Jahre später durch einen neuen Schutzmechanismus Honduras abgelöst wurde. Ich hoffe sehr, dass dieser Schutzmechanismus Ihnen den Schutz bietet, den Sie nötig haben. Oft ist es leider nicht der Fall, dass Menschenrechtsverteidiger angemessen geschützt werden. Die Zahlen derer, die getötet worden sind, auch das hat Kurt Beck angesprochen, bringen leider ein anderes Bild. In diesem Jahr, auch das ist gesagt worden, bereits 17 Menschen der Garifuna, darunter 6 Frauen. auch das vielleicht nochmal, gibt mir Gelegenheit, nochmal besonders herauszustellen, wie wichtig und wie besonders auch die Gefährdungslage von Frauen als Menschenrechtsverteidigerinnen ist. Ich möchte auch dafür nochmal meine besondere Anerkennung aussprechen, denn ich weiß, es gibt mehrere Formen von Diskriminierung und mehrere Formen von Unterdrückung. Und Menschenrechtsverteidigerinnen sind nochmal einer anderen Form von Gewalt. Manchmal sexualisierter Gewalt, manchmal Verachtung in der Gesellschaft, weil Frauen sowas nicht tun. Sie engagieren sich nicht und sie haben sich nicht einzusetzen. Verschiedensten Formen der Diskriminierung ausgesetzt. Und ich finde, gerade Menschenrechtsverteidigerinnen gebührt nochmal besondere Unterstützung, wo immer wir sind. Wir haben von staatlichen Repressionen und Gewalt gesprochen, deren sie ausgesetzt waren. Aber die Angriffe sind ja breiter. Es geht auch um nichtstaatliche Akteure. Es geht um Gewalt, die von Unternehmen, von Großgrundbesitzern und eben auch von Mitgliedern krimineller Organisationen und Drogenbanden und Drogenkartelle gegen sie ausgeübt wird. Und umso bemerkenswerter finde ich die Erfolge, die sie erringen konnten. Denn das ist ja das wirklich Spannende, wofür sie stehen. Es ist im Film ein Beispiel angeklungen, dass sie als Koordinatorin von Ofrané mehr als 1500 Hektar Land dem Dorf oder der Region Vallecito in Colón an die Garifuna zurückgeben konnten, dass ihnen das gelungen ist. Und das haben wir im Film auch eindrucksvoll gesehen. Es ist wirklich ein bemerkenswertes Beispiel für ihren Willen und ihr Engagement. Und es ist nicht der einzige Erfolg. Ich habe auch gelesen, und das fand ich sehr, sehr spannend, dass es Ihnen vor 4 Jahren gelungen ist, den Bau eines Hotelresorts zu verhindern auf den Gebieten der Garifuna. Und dass Sie das auch mit Hilfe des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte getan haben und dass Ihnen das gelungen ist, ist, glaube ich, auch ein ermutigendes Zeichen, dass es für uns wichtig ist, gerade auch diesen Gerichtshof mitzustärken und mitzuunterstützen, um hier einfach auch nochmal Möglichkeiten für Menschenrechtsverteidiger Südamerikas, Zentralamerikas zu geben, sich für ihre Rechte stark zu machen. Für den Menschengerichtshof darf man gerne klatschen. Auch das ist angesprochen worden. Die Nichtregierungsorganisation Global Witnesses hat vor 2 Jahren gesagt, Honduras ist das gefährlichste Land der Welt für Umweltaktivistinnen, für Umweltaktivisten. Die Interamerikanische Menschenrechtskommission hat dieses Jahr einige traurige Tatsachen festgestellt und auch Empfehlungen gegeben. Als Fazit könnte man sagen, aber das hört sich fast zu milde an, es steht schlecht um die Menschenrechtslage in Honduras. Die bekanntesten Mordfälle sind erwähnt worden. Ich möchte auch noch mal zum Ausdruck bringen, ich weiß, dass Sie persönlich in enger Freundschaft verbunden waren mit Berta Cáceres. Ich hatte die Freude, Ihre Tochter hier einmal kennenlernen zu dürfen. Ich möchte diese Verbundenheit auch noch mal unterstreichen und ausdrücken, wie wichtig auch das Wirken von Berta Cáceres war und dass dieser Preis auch ihr in Gedenken mitgewidmet ist. Es sind die Morde angesprochen worden. Und das, glaube ich, ist ein Punkt, mit dem wir alle uns auseinandersetzen müssen. Denn die Interamerikanische Menschenrechtskommission spricht von einem erschreckend hohen Maß an Straflosigkeit. Es ist, ich sage immer, es ist eines der ersten spanischen Wörter, die ich leider lernen musste, Impunidad, Straflosigkeit von 95%. 95% auch für Kapitalverbrechen, für Morde. Was heißt das denn in Konsequenz? Wenn Morde an Menschen nicht geahndet werden, wenn das Konsequenzen und folgenlos ist, dann ist es die Aufforderung, den nächsten Mord wieder zu begehen. Das wird durch dieses Maß an Straflosigkeit zum Ausdruck gebracht. Und dort ist der Ansatzpunkt, wo man am meisten Menschenrechtsverteidigern helfen kann, wenn Strafbarkeit endlich eingeführt wird und passiert für die schwersten Verbrechen gerade an Menschenrechtsverteidigern. Ich glaube auch im Übrigen, dass das ein Momentum ist, wo wir Beiträge leisten können. Wir werden nicht die Situation lösen können der Straflosigkeit. Das ist eine Frage der Justiz in den jeweiligen Ländern. aber man kann Beiträge leisten zur Stärkung der Justiz, zur Stärkung der Ermittlungen, zur Stärkung zum Beispiel auch von Forensik und allen Dingen, die dazu führen, dass wirklich Straftäter endlich ihren Strafen zugeführt werden. Ich konnte vor 2 Monaten in Mexiko, einem Nachbarland, Ähnliches sehen, wo es um die Frage ging, eine Forensik auch in dem Fall mit deutscher Unterstützung zu verstärken und aufzubauen. Und ich konnte erfahren, wie wichtig das für die Angehörigen der Verschwundenen und die Angehörigen der Opfer ist. Und ich glaube, wir werden gut beraten oder sind gut beraten, hier, wenn das in irgendeiner Form ist, auch mit zu unterstützen und Unterstützung anzubieten. Die Interamerikanische Menschenrechtskommission hat noch einige andere Dinge angesprochen. Die prekäre Situation von Umweltrechts- und Landverteidigerinnen. Ja, und explizit auch die Kollision von wirtschaftlichen Interessen der Eliten. Das ist ja auch etwas, was vorher so ein bisschen in der Diskussion, glaube ich, angesprochen wurde, was ich zum Schluss noch mitbekommen habe. Diese Kollision der Rechte derer, die nachhaltig, ernährungssouverän, friedlich in ihren kulturellen Traditionen ihr Leben gestalten wollen, mit denen, die wirtschaftliche große Interessen haben und als Eliten des Landes aber auch die entsprechende Macht haben, hier gewalttätig mit Vertreibung und bis eben hin zum Mord sich durchzusetzen. Die Menschenrechtskommission spricht noch andere Dinge an. Was ist mit den Familien der Opfer? Wie ist die Versorgung der Opfer? Wie ist es darum bestellt? Wie ist die Situation in den Gefängnissen? Und damit komme ich auch nochmal zum nationalen Schutzmechanismus. Sie fordert eine Stärkung dieses nationalen Schutzmechanismus, gerade auch im Zusammenhang mit dem Justizsystem und im Zusammenhang mit Menschenrechtsfragen. All diese Dinge geben Hinweise, in welchem Umfeld, liebe Frau Miranda, Sie seit, ich sage es nochmal, ich glaube, ich habe richtig gerechnet, dann 39 Jahren tätig sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Menschen wie Sie kennenlernen darf, es nötigt mir größten Respekt ab. Denn es ist einfach, Menschenrechtsbeauftragte der deutschen Regierung zu sein und in Berlin zu sitzen. Es ist einfach, ich bin keiner Gefahr ausgesetzt. Ich habe keine täglichen Konfrontationen, wie Sie sie erleben. Und das Treffen und das Kennenlernen von Menschen wie Ihnen gibt aber Mut, sich für das Thema der Menschenrechte weltweit weiter zu engagieren. Ich möchte Ihnen ganz persönlich, ganz herzlich dafür danken. Denn die Situation der Menschenrechte weltweit ist in keinem guten Zustand. Da schließe ich mich so ein bisschen der Formulierung der Interamerikanischen Menschenrechtskommission, was Honduras anbelangt, an. Wir leben in einer Welt, in der wir immer mehr sicher geglaubte Menschenrechte verteidigen müssen wieder. Bei einer Veranstaltung im Auswärtigen Amt hat vor kurzem mal jemand die Frage gestellt, glaubt ihr allen Ernstes, dass wir heute 2019 nochmal so eine Charta der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verabschieden würden wie 1948? Es war Schweigen im Saal, manche haben geschmunzelt, manche haben gelacht. In dem Zustand und in der Diskussionskultur, wie heute über Menschenrechte gesprochen wird, wage ich das leider zu bezweifeln. Deshalb gilt es in der jetzigen Situation, Menschenrechte zu verteidigen, wo immer es möglich ist und wo immer es geht. Und auch dafür sind Sie ein Beispiel. Und Räume zu suchen, wo wir die, wie heißt es immer so schön, diese Shrinking Spaces, diese sich zuziehenden Räume für Menschenrechtsverteidiger wieder öffnen können. Es geht darum, und darauf sind wir alle aufgefordert, als Regierung, als Stiftung, als zivilgesellschaftliche Organisation, zu sehen, wo können wir wieder Räume schaffen für Menschenrechtsverteidiger und für Menschenrechtsverteidigerinnen. Und manchmal ist das nicht der große Aufwand. Manchmal, ich stelle das in meiner Arbeit auch fest, ist es die Vernetzung zum Beispiel von Menschenrechtsverteidigerinnen, die ganz, ganz wichtig ist, sie zusammenzubringen mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Regionen, aus Nachbarländern, um hier auch für Schutz, Austausch von Ideen und bessere Koordination sorgen zu können. Diese Dinge, glaube ich, sind von großer Bedeutung und wir müssen alles tun, um diese Freiräume wieder zu schaffen. Wir müssen aber auch alles tun, um bei uns, um nicht nur über die Menschenrechte in anderen Ländern dieser Erde zu sprechen, sondern auch bei uns über Menschenrechte zu sprechen. Ich war vor anderthalb Jahren beim Staatenüberprüfungsbericht in Genf für Deutschland und da sind uns 3 Dinge ins Stammbuch geschrieben worden und ich glaube, das passt gut zu den Themen und zu den Lebensthemen, für die Sie kämpfen. Da waren drei ganz wichtige Fragen, die an uns gerichtet worden sind. Wie haltet ihr mit den wirtschaftlich-sozialen Rechten anderer, also entlang einer Lieferkette? Ich sage mal in Klammern dazu, ich nutze auch diese Gelegenheit, für verbindliche Regeln und ein verbindliches Gesetz zu werben. Wir brauchen das in Deutschland und in Europa. Die zweite Frage war, wie haltet ihr mit dem Rassismus im eigenen Land? Wie geht ihr mit Menschen, die aus der ganzen Welt kommen, um? Haben wir wirklich einen guten Umgang, Rassismus zu bekämpfen, wo immer er uns begegnet, und Menschen wirklich auch integrieren und aufnehmen zu wollen in unsere Gesellschaft? Und die dritte Frage, und ich glaube, das ist eine Frage, mit der sich von Anfang an auseinandergesetzt hat, wie haltet ihr mit den Frauenrechten in Deutschland? Und ich sage jetzt mal als Frau, es ist besser wie zu Zeiten meiner Geburt, darf man ja so sagen. Aber wir haben noch ganz viel Luft nach oben, um hier wirklich zu einer echten Gleichberechtigung in Deutschland zu kommen. Und auch diese drei Themen, glaube ich, sind Themen, mit denen Sie sich Ihr Leben lang beschäftigt haben. Das heißt, Ihr Wirken ist einerseits sehr praktisch und sehr regional, sehr bezogen auf den sehr, sehr wichtigen Erhalt der Kultur der Garifuna und ihrer Lebensart, der damit verbundenen Einstellung auch zu Wirtschaften und Leben und Handeln, zur Veränderung der Situation in ihrem Land. Aber Sie geben auch Beispiel, wie Menschenrechte weltweit in Bedrängnis geraten und welches Engagement, welche Ideen man entwickeln kann, um Menschenrechte weltweit zu verteidigen. Somit würde ich und möchte ich gerne zum Ausdruck bringen, dass Sie auch ein großes Vorbild für uns alle sind und mich dafür noch mal ganz herzlich bedanken. Ich freue mich, ich habe es gesagt am Anfang, sehr, dass Sie den Preis annehmen, liebe Frau Miranda. Es ist uns eine große Ehre, Kurt Beck hat es gesagt, es ist für die Friedrich-Ebert-Stiftung eine große Ehre, dass Sie diesen Preis annehmen. Mir bleibt zum Schluss einer Laudatio nur noch zu sagen, noch einmal herzlichen Dank und die Beteiligten auf die Bühne zu bitten. Das hat man mir noch aufgeschrieben, das soll ich unbedingt machen. Lieber Kurt Beck, du wirst den Preis verleihen, liebe Frau Miranda. Ich darf Sie hier auf die Bühne bitten.
Ja, liebe Frau Miranda, liebe Damen und Herren, es ist nun an mir, die Urkunde über diesen Menschenrechtspreis 2019 zu übergeben. Ich darf den Text der Urkunde verlesen. Der Menschenrechtspreis 2019 der Friedrich-Ebert-Stiftung wird verliehen an Frau Miriam Miranda, Koordinatorin der Schwarzen Brüderlichen Organisation von Honduras. In Anerkennung und in Würdigung ihres kontinuierlichen und mutigen Engagements für das Leben und die kulturellen Rechte des Volkes der Garifuna und den Schutz der natürlichen Ressourcen, ihres unermüdlichen Kampfes für die Menschenrechte und gegen Straflosigkeit durch die Thematisierung von Menschenrechtsverletzungen der Indigenen und Umweltaktivistinnen und Aktivisten. Ihre Beiträge für die friedliche Zusammenarbeit, eine konstruktive öffentliche Debatte und ihre Visionen für ein solidarisches, ausgewogenes und nachhaltiges Zusammenleben und für festes und überzeugtes Engagement für die Rechte der Frauen. Gezeichnet Berlin am 27. November diesen Jahres durch mich als Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung. Verehrte Frau Miranda, ich darf Ihnen diese Urkunde übergeben. Herzlichen Glückwunsch, herzliches Dankeschön und ganz viel Kraft für Ihre Arbeit. Und vielleicht hilft Ihre Arbeit auch ein bisschen, dass dieser Preis mit 10.000 Euro dotiert ist. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch. Ich darf Ihnen ein paar Blümchen übergeben. Wollen wir gerade ein bisschen da. Moment, Vorsicht. Ein Foto. Ne? Ja? Die Urkunde. Bärbel, kommst du dann auch dazu?
Vielen Dank für diese Ehre und für diese Anerkennung für den Kampf zugunsten des Volkes der Garifuna. Denn dadurch wird mein Volk durch meine Person anerkannt. Und es ist sehr wichtig zu erwähnen, dass das, was Sie jetzt gesehen haben, nichts davon erreicht man alleine. Es ist ein kollektiver Kampf, ein gemeinschaftlicher Kampf, durch den wir eine sehr wichtige Arbeit entwickelt haben. Wenn man sagt, über 30 Jahre, denke ich so, ach du meine Güte, schon so viel Zeit vergangen. Das heißt, ich bin schon etwas älter geworden. Und das möchte man natürlich nie wahrhaben. Aber es ist wichtig, denn das zeigt auch, dass wir schon so lange am Kämpfen sind. Ich möchte Herrn Kurt Beck für seine Worte danken. Und ich möchte auch Frau Dr. Bärbel Koffler für ihre Worte danken. Und ich denke, Herr Beck hat etwas sehr Wichtiges gesagt, etwas, was ich gerne betonen möchte. Wir kämpfen in einem sehr, sehr gefährlichen Kontext. Aber nicht nur ein sehr gefährlicher Kontext, sondern auch in einer Gesellschaft und in einem Land, wo die Institutionen zerstört werden, was dazu führt, dass der Kampf für die Menschenrechte noch weitaus schwieriger ist. Wenn die Demokratie nicht gestärkt wird, wenn dieser gesellschaftliche Plan innerhalb einer Gesellschaft nicht gestärkt und geachtet wird, nämlich die Demokratie, dann bedeutet das, dass es für uns als Menschenrechtsverteidiger noch viel schwieriger ist, uns einzusetzen für das Leben und für die natürlichen Ressourcen. Und es dürfte nicht so sein. Es müsste anders sein. Es müsste sein, dass immer mehr Menschen kämpfen und nicht Angst haben, dass, wenn sie kämpfen, ihnen was passiert. Wenn man verfolgt wird, kriminalisiert wird, vor Gericht gestellt wird, umgebracht wird, weil man die natürlichen Ressourcen verteidigt und das Leben verteidigt, dann ist das ein riesiger Widerspruch zur Demokratie. Denn es kann nicht sein, dass man die Menschen verfolgt, die sich für die Menschenrechte einsetzen. Und in diesem Sinne hat sich unser Land in den letzten 10 Jahren in das perfekte Labor verwandelt für Straflosigkeit, für die Zerstörung der Demokratie und für den Widerstand gegen die Menschen, die sich für die Menschenrechte einsetzen. Aber ich hoffe, dass diese Anerkennung seitens der Friedrich-Ebert-Stiftung dazu beitragen kann, dass man den Blick auf ein Land richtet, das so klein ist. Ein Land, von dem man annehmen könnte, dass es nicht wichtig ist. Aber es ist ein Beispiel dafür, was in anderen Ländern geschehen kann, wenn es keine Institution in einem Land gibt. Und deswegen verlassen die Menschen das Land. Deswegen flüchten sie. Und es kann nicht sein, dass Menschen massenweise das Land verlassen, wie letztes Jahr und dieses Jahr. Wir haben diese Karawanen der Auswanderer gesehen, des honduranischen Volkes. Und wenn sie weggegangen sind, kann man nicht sagen, so, oh Gott, warum hauen sie ab? Nein, man muss sich fragen, warum? Warum verlassen sie das Land zu Tausenden? Man sagt jetzt, dass wir ein sogenanntes sicheres Drittland sind. Es ist doch nicht mal sicher für uns. Warum sollte es für andere Menschen sicher sein? Und das müssen wir ins Rampenlicht stellen. Ich habe jetzt die Gelegenheit gehabt, so viele Menschen kennenzulernen, die nicht nur eine Meinung haben, sondern auch Entscheidungen treffen können. Abgeordnete, Politiker, Menschen, die Entscheidungen treffen können und die vielleicht auch Veränderungen für Honduras erreichen können. Wir müssen das verändern, nicht nur wegen der Aktivisten, sondern für das Volk von Honduras. Denn wir brauchen eine echte Demokratie. Wir leben in einer Diktatur. Eine Diktatur, die dazu führt, dass Menschen das Land verlassen müssen, dass Garifunas das Land verlassen müssen. Und ich möchte es öffentlich sagen, diese Anerkennung muss auch dazu beitragen, dass in Honduras die Regierung akzeptiert, dass die zwei Urteile der Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte durchgesetzt werden. Wird das nicht getan, dann ist das eine ziemlich klare Botschaft für all jene, die sich einfach die Gebiete schnappen. Das heißt, ihr könnt tun, was ihr wollt. Denn obwohl es zwei Urteile gibt, die vom Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte ausgesprochen wurden, hat die Regierung nichts getan. Es gibt keinen politischen Willen dafür. Und was bedeutet das? Eigentlich ist es doch verpflichtend, diese Urteile umzusetzen. Und wir haben das gefordert, damit eben der Druck gegen die Gemeinschaften verringert wird, damit diese Spannungen verringert werden gegenüber der Gemeinschaft der Garifuna. Und ich komme zu Ende und sage etwas sehr Wichtiges. Miriam Miranda, ich kämpfe nicht nur für die Garifuna-Gemeinschaft. Ich habe mit Berta Cáceres zusammengekämpft, weil wir haben davon geträumt, dass wir ein anderes Land haben. Denn wir denken, wir verdienen ein anderes Schicksal und wir akzeptieren unser Schicksal nicht. Dieses Schicksal, das man uns auferlegt. Wir denken, dass die künftigen Generationen ein anderes Leben verdienen. Die Jugend, die Menschen, die Frauen, die Kinder, die in Honduras leben. Wer sagt, dass wir uns dieses Schicksal verdienen? Warum müssen wir es akzeptieren? Wir benötigen ein anderes Schicksal, ein anderes Land, ein anderes Leben. Und deswegen sind wir auch dabei, Allianzen zu schmieden. Und in diesem wunderschönen Tal, das wir so sehr lieben, auch wenn wir Tag für Tag stark kämpfen müssen und es sehr viele Gefahren gibt, sehr viel Unterdrückung, in diesem Tal, wo der Terror regiert, damit die Menschen nichts aufbauen. Und ich frage mich, wie kann es sein, dass so etwas von dem Staat nicht anerkannt wird, was wir dort leisten? Das fragen wir uns tagtäglich. Wir brauchen keine Finanzierung. Wir haben es schon tausendmal gesagt. Wir wollen einfach nur, dass unsere Sicherheit gewährleistet wird. Die Sicherheit der Menschen, die in diesem Tal leben, in Vallecito. Die Sicherheit der Frauen, der Kinder. Und das haben wir in den letzten Jahren immer wieder wiederholt. 2014 wurde ich entführt. Man wollte mich umbringen. Wir brauchen Schutz. Und die Regierung würde so zeigen, dass sie wollen, dass die Menschen bleiben. Wenn man dem Volk aber nicht gewährleistet, dass Projekte durchgeführt werden, Projekte für das Leben, wenn das nicht gezeigt wird, dann ist die Regierung nicht daran interessiert, dass wir bleiben. Und das glaube ich, dass es eine Politik der Vertreibung der Honduraner gibt. Eine Politik der Vernichtung. Es geht nicht nur darum, dass Menschen zerstört wird, sondern dass auch Zukunftsvisionen zerstört werden. Zukunftsvisionen uns helfen würden, da bleiben zu können. Und dafür kämpfen wir. Das ist das, was wir dort machen. Und deswegen ist es absolut notwendig, dass die internationale Gemeinschaft sich eine Meinung bildet. Es kann nicht sein, dass diese Regierung von Juan Orlandis unterstützt wird. Er hat nicht nur die Wahlen geklaut, sondern auch eine Politik des Terrors umgesetzt. Gegen das ganze Volk, nicht nur gegen die Menschenrechtsaktivisten. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich diesen Preis erhalten habe, dass ich diese Ehre bekommen habe. Ich hätte gerne all meine Freundinnen mit mir, die sie gesehen haben, beim gemeinsamen Kochen, und wenn sie uns besuchen kommen, werden sie das erleben. Wir haben eine gemeinsame Küche. Wir sind souverän, wir sind autonom und wir denken, dass solche Prozesse wichtig sind. Sie müssen weitergeführt werden, ausgebaut werden, gestärkt werden. Aber wir denken auch wichtig, dass wir Frieden haben, dass der Frieden aufgebaut wird, die Harmonie, der Respekt. Der Respekt und die Anerkennung der Vielfalt. Anerkennung und Respekt der Vielfalt. Es gibt unterschiedliche Lebensformen, die müssen respektiert werden, die müssen geschützt, gestärkt werden. Und das ist das, was wir tun. Und ich widme diese Anerkennung, diesen Preis all jenen Frauen, die mich begleiten, all jenen, die wir heute hier gehört haben, Aurelius, die Möglichkeit, die wir haben, den Beitrag und des Garifunas Volkes zu sehen und zu hören. Wir wollen nicht nur als Objekt gesehen werden, dass ausgenutzt werden. Nein, wir kämpfen dafür, dass wir Subjekte, Rechtssubjekte sind. Dafür kämpfen wir. Aber wir kämpfen auch dafür, dass das, was passiert ist, 1500 Frauen kamen zu einer Versammlung nach Navajecito und sie kamen im Juni. Im Juni waren 1500 Frauen da, mehr als 300 Kinder, die von einem anderen Honduras träumen, aus 16 Departements von Honduras. Also, was ist den Stolz, den wir haben? Nun, Vallecito, das ist nicht nur Garifuna, das ist auch von all jenen Frauen, die dort waren, das ganze Volk Honduras. Es ist ein Beispiel, das zeigt, es ist möglich zu träumen, aufzubauen, andere Lebensweisen zu haben, andere Entwicklungsmodelle. Es ist möglich, aber wir müssen dies aufbauen mit Liebe, mit Leidenschaft und vor allem mit der Sicherheit, dass wir diese Welt verändern können. Wir müssen diese Welt verändern und dafür setzen wir uns ein, dafür kämpfen wir. Und ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen wirklich, all den Frauen, Jessica Trinidad, die heute hier sind. Danke der Stiftung. Dank all jenen, die das möglich gemacht haben. Danke, dass Sie uns die Möglichkeit gegeben haben, diese Anerkennung zu bekommen im Namen der Frauen, der Garifuna-Gemeinschaft, im Namen des Volkes der Garifuna und im Namen des honduranischen Volkes. Vielen Dank.
Vielen Dank, Miriam Miranda, für Ihre großartige Rede, die uns alle ganz viel Hoffnung und Kraft gibt. Und den abschließenden Kraftakt im besten Sinne wird jetzt nochmal uns die Musik geben. Ich darf nochmal Mauricio und Heidi zu uns bitten, das Witch and Monk Project, meine Damen und Herren.
Thank you. Miriam Miranda, 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 Miriam Miranda,
Dank an euch beide, Heidi, Mauricio, das Witch and Monk Project. Ja, liebes Publikum, bleibt mir noch zu sagen, danke, dass ihr heute gekommen sind. Herzlichen Glückwunsch noch einmal, Miriam und ihr Team. Viel, viel Kraft. Vielen Dank für Ihr Engagement, Ihr Mut, Ihre Kraft. So ein Funke, der schwappt über. Ich glaube, so ein Abend, der hinterlässt bei ganz vielen von uns ganz viel. Und dafür danke ich Ihnen ganz persönlich. Ich glaube, es gibt viel zu besprechen. Deswegen sind Sie alle noch herzlich eingeladen zu einem Empfang, zu einem geselligen Beisammensein. Und es gibt Speis und Trank und vor allem eine Ausstellung, auf die ich noch hinweisen möchte, hier in der Friedrich-Ebert-Stiftung. Schauen Sie sich die bitte an. Das ist eine Fotoausstellung mit dem Titel Resistencias Populares. Und die dokumentiert entscheidende Momente des Protests in der jüngeren Geschichte Honduras. Also bestimmt lässt sich beides miteinander verbinden. Themen gibt es genug am heutigen Abend. Herzlichen Dank an die Ebert-Stiftung fürs Ausrichten dieses wunderbaren Preises. Uns allen noch einen anregenden Abend. Auf Wiedersehen. Thank you.